Hier ist CB-Funk, der Computerbest-Podcast. Herzlich willkommen zur 99. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian, willkommen zurück und frohes Neues.
Hallo, ja, willkommen im neuen Jahr.
Ja, und wir reden mitten in der CES-Woche miteinander. Es ist Mittwoch, der 8. Januar. Januar haben wir ja mittlerweile, kurz vor Mittag. Ich bin heute ein bisschen ausgeschlafen, gestern war es nicht. Nvidia Keynote lässt grüßen und da können wir auch gleich direkt, dann werden wir darüber sprechen.
Ja, das Thema.
Denn ja, was, du siehst, bin gehetzt. Also der Jahreswechsel war für mich ja auch nicht wirklich Urlaub. Rätsel über Rätsel, Artikel über Artikel, Kleinigkeiten über Kleinigkeiten und CBS-Vorbereitung. Wir hatten ja so viel vorab. Da muss ja dann noch alles irgendwie vorbereitet, gesichtet und so weiter. Und CES. Wir steigen heute mal mit der CES und dem Chaos ein. Wir haben so oft drüber gesprochen, das wird der Irrsinn. Irgendwie alle großen Hersteller haben was anzukündigen und alle Partner auch. Bei uns in der Redaktion gab es dann on top aber noch Zusatzirrsinn. Da gibt es gleich einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Denn hier ist ja alles drunter und drüber gelaufen, während du 2 Wochen Urlaub gemacht hast, lieber Fabian.
Aber es sei dir gegönnt. Man kann euch nicht alleine lassen, ne?
Ja, so, genau. Und dann, klar, sprechen wir heute, die CES läuft ja noch nicht abschließend über die CES, da schieben wir mal vieles noch in die nächste Woche, weil sonst haben wir heute endlos
wir haben ja auch,
Talk-Time.
Du musst ja auch,
ja?
Da kräte ich jetzt ganz böse einfach rein.
Ja, bitte, direkt.
CB-Funk wird ja mit dieser Episode quasi 2 Jahre alt, so ganz nebenher.
Ja, das stimmt.
Und wir hatten damals, als wir die CES 2000, wann waren das? Moment, 25,
23,
genau, als wir die CES 2023 hatten, da hatten wir, glaube ich, eine Folge zu, ja, die CES im Rückblick und was auch immer, und da haben wir festgestellt,
es interessiert keine Sau,
da im Rückblick über die CES zu sprechen, deswegen machen wir das auch gar nicht, wir greifen uns die zwei krassen Themen raus.
Heute und nächste Woche
nochmal. Vielleicht 2,5, wir schauen mal.
Ja, genau, weil wir sprechen heute natürlich über die Ankündigung von GeForce RTX 5000 Gaming Blackwell für Desktop. Und ich möchte wirklich kurz über die Notebooks sprechen. Da haben wir auch wieder gesehen, interessiert keine Sau. Wobei es ging diesmal sogar auch. Und da möchte ich auch nochmal bei dir eingrätschen.
Okay.
Was war los bei uns die letzten 2 Tage? Vielleicht haben wir was richtig gemacht. Vielleicht war es einfach der Zeitgeist. Vielleicht sind es die Ankündigungen. Wahnsinn. Also auch Meldungen, die sonst in so einer CES-Woche untergehen. Irgendwie wurde alles kommentiert. Und klar, das Thema, mit dem wir anfangen, das schießt natürlich den Vogel ab. Ich habe vorhin in den Kommentaren, da waren es, glaube ich, knapp unter 1600, gefragt, wann haben wir denn den UVP der 5090? Da hat einer geantwortet, 2-3 Stunden. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr, aber Irrsinn. Darüber sprechen wir dann über AMDs große Ankündigung der Radeon RX 9070 Series.
Das groß kannst du, glaube ich, streichen.
Und dann wolltest du noch eine Kaufempfehlung abgeben. Da ging es um 27 Zoll OLED-Monitore und das in Kombination mit RTX 5000.
Ja, definitiv. Also Kaufempfehlung zu nicht erschienenen Produkten ist genau mein Steckenpferd. Nee, aber das ist auch noch so. Das würde ich als die drei großen Themen der CES für Gamer zusammenfassen. Ne? Neue GeForce-Grafikkarten, neue Radeon-Grafikkarten und neue OLED-Bildschirme.
Und das ist heute unser Paket. Wir schieben aber noch den Blick hinter die Kulissen vorweg. CES ist ja eine tolle Messe zum Jahresauftakt in einer wunderschönen Stadt, nämlich Las Vegas in den USA. Die Messe ist ja völlig zersplittert über, es gibt ein Messegelände, aber ansonsten findet ganz viel auch rauf und runter den Las Vegas Strip.
Und wer da ja war, der weiß ja, was das für ein Akt ist, diese blöde Straße da zu überqueren und von einem Hotel zum anderen zu kommen. Man wird da ja durch 10 Casinos
gepeitscht. Ja, und von einem Hotel zum anderen Lauf, also Las Vegas ist ja wirklich da die Stadt, die US-Stadt, nicht laufen. Ja, gut, also
eine Dystopie, ja.
Die Organisation ist der Irrsinn. Was Schönes ist, dass alle Hersteller auch relativ früh, vielleicht schon Ende November, aber eigentlich dann Anfang Dezember anfangen, da Termine zu organisieren, weil die ja auch vor dem Jahreswechsel und der etwas ruhigeren Zeit, zumindest für die Hersteller in der, ja, in Europa und Amerika, in Asien ist das ja eigentlich nicht so der Fall, alles geklärt haben wollen. Das heißt, man hat relativ früh damit zu tun, das alles vorzubereiten. Man hat auch relativ früh schon erste Calls, außer bei den ganz krassen Dingen. Also bei Nvidia zum Beispiel gab es da nichts vorab vor der Keynote. Da musste man wirklich dann live dabei sein und sich das angucken. Oder der GeForce.
Also mir fällt eine Partei ein, die was vorhab hat, aber da kommen wir noch zu.
Und ja, Also man kann eigentlich relativ entspannt, aber mit viel Zeitaufwand das alles im Dezember planen. Und unser Plan war, es fliegen dieses Jahr hin Nikolas, Frank und Wolfgang. Frank hat es mit einer Bronchitis rausgehauen. Gut, das ist ja nun mal klassisch selbstverschuldet, muss man sagen. Und dann machten sich also am Samstag vor der CES, letzten Samstag, Nikolas auf den Weg. Und dem wurde dann der Flug gecancelt nach Frankfurt. Und es gab auch keine Möglichkeit mehr, an dem Tag irgendwie dann nach Frankfurt zu kommen aus Berlin und dann weiter nach Las Vegas zu fliegen. Da hieß es, okay, ein gleicher Flug, Sonntag. Dann ist er wieder nach Hause gedackelt. Und ich glaube, der war um 3 Uhr auf den Beinen, um einen der ersten Flüge dann halt nach Frankfurt zu kriegen. Und als er dann am Nachmittag zu Hause saß, auf gepackten Koffern, um dann am nächsten Tag wieder um 3 Uhr aufzustehen, haben sie den Flug auch wieder gecancelt. Und dann hat er der Fluggesellschaft geklärt, dass er dann sich am Samstag dann doch noch in den ICE nach Frankfurt setzt. Und er ist dann wirklich am Sonntag früh aus Frankfurt nach Las Vegas gefahren. Bedeutet, 3 große Veranstaltungen, die schon am Sonntag in Las Vegas gewesen wären, hat er verpasst. Alles. Und sowas planst du ja im Dezember mit viel Zeit vorab, mit Ruhe, ja, und mit der Übersicht. Alles dediziert. Das wird toll. Alles für die Katz. Während Nikolas sich dann auf den Weg nach Vegas gemacht hat, von Frankfurt aus, hat sich Wolfgang auf den Weg gemacht. Und wir hatten ja so ein bisschen Schnee in Europa am Sonntag. Der kam hier in Berlin dann Sonntagabend. Ich war mit den Kindern dann auch noch die eine Stunde, die ja liegen blieb. Das waren ja so 5-6 Zentimeter dann noch am Abend draußen. Da hatte sich für Wolfgang aber schon das komplette Chaos ergossen in Amsterdam. Denn der wollte von Berlin nach Amsterdam und von dort nach Vegas fliegen. Aber da war der Schnee ja schon am Morgen angekommen. Da sind 300 oder 400 Flüge ausgefallen. Der saß da fest, es ging nichts mehr. Ellenlange Schlangen, keiner wusste irgendwas. Wie es halt so ist an solchen Tagen, ja, auf Flughäfen, die das halt dreimal im Jahr erleben, ja, also und dann jedes Mal wieder
Schnee im Januar, oh, damit kann halt auch niemand rechnen.
Ja, und das ist cool. So, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben dann Wolfgang am Montag, also auch schon wieder einen Tag zu spät, nach London Heathrow geschickt, wo er dann einen Flieger nach Las Vegas besteigen sollte. Aber der Flug aus Amsterdam ging, glaube ich, 2 oder 3 Stunden zu spät los, obwohl er schon drin saß. Und er kam dann auch in Heathrow, London, wieder zu spät an.
Anschluss verpasst.
Ja, genau. Und letztendlich war dann die Aussage, na, jetzt kriegen wir sie frühestens am Donnerstag nach Vegas. So hat sich Wolfgang dann am Montagabend auf den Rückweg nach Berlin gemacht. Und Nikolas ist jetzt Last Man Standing in Vegas. Alle Planungen, die wirklich viel, viel Zeit gefressen haben. Wenn ihr, liebe Zuhörer, euch fragt, womit wir manchmal auch unsere Zeit verbringen, wenn nichts online passiert, ja, unter anderem dann eben auch immer im Dezember damit Termine mit Dutzenden von Herstellern auf so einer Messe und die ganze Reise und alles zu organisieren und dann geht alles von.
Also gerade Messeplanung ist halt wirklich ein kompletter Albtraum jedes Mal. Also ich kenne das ja nur in Anführungszeichen von der Gamescom und kann da im Grunde genommen als der Gaming-Typ von CB, was dann mein Portfolio da angeht, frei walten. Aber wenn man sich dann zu dritt absprechen muss mit Hardware-Terminen, die teilweise eine halbe Stunde, Stunde voneinander entfernt liegen zu Fuß, die wo dann natürlich auch die entsprechenden Anbieter, die Hersteller, die Publisher ihre Constraints haben, wann Slots frei sind. Und dann läuft das alles über eine asynchrone Kommunikation. Man schickt sich E-Mails hinterher, hin und her, kriegt dann 2 Tage später eine Antwort. Währenddessen hat man da schon was anderes reingelegt. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe, so eine Messe zu planen.
Ja, und dann hast du ja, du hast eben den Luxus, dass relativ früh gerade bei der CES schon erste Hersteller kommen und sagen, hier, wir sind da und dort und so. Aber es gibt dann eben auch Hersteller, die melden sich erst relativ spät oder du hast mit denen schon Dinge vereinbart. Gerade die Großen sind da natürlich für prädestiniert, die dann vielleicht auch auf diesen Messen wirklich große neue Plattformen vorstellen. Und die sagen dir dann plötzlich, einen Tag vor Weihnachten oder dann zwischen den Jahren oder sogar erst am 2.1. dieses Jahr, ach ja, da ist übrigens noch eine Veranstaltung, da musst du unbedingt hin, wo du halt merkst, da muss ich unbedingt hin. Und das zerschreddert ja auch wieder alles, ja. Aber gut, das mal ein kleiner Blick hinter die Kulissen, was damit verbunden ist und warum wir dieses Jahr ja letztendlich dann nur mit einer Person vor Ort sind und warum ich dann am Dienstagmorgen zur Keynote in Berlin aufgestanden bin, um mir die Keynote anzugucken. Wobei, das habe ich ganz ehrlich quasi nicht gemacht, sondern ich habe mir einfach angeguckt, was auf GeForce.com online war. Und da ist ja Nvidia mittlerweile relativ früh dabei, einen Überblick zu geben über das zweite Thema in dieser Woche, in diesem Podcast, Fabian. Die Spatzen pfiffen es von den Dächern. Nvidia ja, hat in Form von CEO Huang GeForce RTX 5000 Blackwell vorgestellt.
Also im Endeffekt, ich meine, was die Grafikkarten selber angeht, also die Hardware, wissen wir jetzt nicht mehr, als wir es vor einer Woche wussten. Also die Leaks und die Gerüchte, die waren ja diesmal so stichhaltig und so omnipräsent.
Ja.
Also Wochen vorher schon war das komplette Bild ja entfaltet im Endeffekt. Was gefehlt haben, sind halt die Preise und was sich bei der Software tut. Da hat die Präsentation Aufschluss gegeben, worauf man gehofft hätte, was man wohl wissen wird nach der Präsentation ist. Wie stark sind die denn? Also was leisten diese Grafikkarten denn? Aber wir wissen es jetzt halt trotzdem nicht, weil Nvidia es tatsächlich geschafft hat, diese Generation vorzustellen, ohne uns auch nur einen Hauch eines Eindrucks davon zu geben, wie leistungsstark diese Grafikkarten sein
werden. Ja, da kommst du natürlich wieder aus einer extrem alteingesessenen, altbackenden Perspektive auf dieses Thema, weil Nvidia hat uns ja gezeigt in den Benchmarks, die sie präsentiert haben. Sie haben ja gezeigt 5090 gegen 4090, 5080 gegen 4080, 5070 Ti gegen 4070 Ti und jetzt die letzte auch noch korrekt, 5070 gegen 4070. Das sind nämlich die vier Grafikkarten, ja, die sie jetzt Stand heute präsentiert haben, was die Karten leisten können. Du nimmst das ja nur nicht für voll, weil sie verglichen haben die alten Grafikkarten mit DLSS 3 Frame Generation und die neuen mit DLSS 4 Multi Frame Generation. Was das ist, kommen wir gleich nochmal zu.
Also du nimmst es ja auch nicht für voll, ne? Also du positionierst dich jetzt hier gerade als Gegenposition zu meinem Hate, aber im Endeffekt, also wenn wir so einen Benchmark auf Computerbase hochladen würden, das würde Wolfgang um die Ohren fliegen, dieser Artikel.
Ja, also ja, in a nutshell, die neue Generation kriegt wieder ein neues exklusives DLSS-Feature, nämlich Multiframe Generation, die kann nicht mehr wie bei DLSS Frame Generation, die 4000er-Karten, ein künstliches Bild zwischen zwei mit oder ohne Super Resolution gerenderte Bilder schieben, sondern drei. Und damit kann ich die Framerate allein mit diesem Feature nicht um den Faktor 2 wie bei Frame Generation, sondern jetzt mit Multiframe Generation um den Faktor 4 anheben und habe halt schon mal einen 2x-Vorteil auf dem Papier gegenüber den alten Grafiken.
Wobei man da, also jetzt ich wollte eigentlich nicht zuerst über MFG reden, aber jetzt hast du
richtig, gerade kommen wir nochmal zurück zu den Grafiken. Also, aber ich muss das Thema ja noch kurz beenden. Und okay, solche Benchmarks haben sie halt präsentiert. Ja. Und man fragt sich jetzt, wie sieht's aus in einem Spiel, was das nicht unterstützt? Oder wenn ich sage, okay, Super Resolution mache ich, das hat ja auch optische Vorteile, aber Frame Generation ist einfach nicht mein Ding. Wie sieht's da aus? Und dazu gibt es keine Info. Und die Eckdaten, lass uns doch mal zu den Eckdaten.
Ja, genau. Kommen. Also vielleicht das Wichtigste erstmal vorab. Ich habe es ja eben schon kurz gesagt, die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Das heißt, wer sie verfolgt hat, der weiß eh schon ganz genau, wie diese Grafikkarten aussehen. Wer diese Gerüchte nicht verfolgt hat, dem können wir jetzt hier ganz kurz die Übersicht geben. Und zwar haben wir halt, wie schon gesagt, vier Grafikkarten, 90, 80, 70 Ti und 70, die da ausgestattet sind mit, 32, 16, 16 und 12 Gigabyte. Das heißt, Wachstum gibt es ausschließlich ganz, ganz oben beim Grafikspeicher. Bei den anderen drei gibt es Stagnation, ausgehend von den Supermodellen des letzten Jahres. Und das Absurde ist dann natürlich, und das hat sich ja auch schon dargelegt, wenn man sich die aktiven Shader anschaut, also die Ausführungseinheiten dieser Grafikkarten, dann haben wir bei der 5090 tatsächlich 21.760 FP32 ALUs, das ist die stärkste GeForce bisher und es ist mehr als doppelt so viel, wie wir halt eben bei der 5080 haben. Das heißt, wir haben eine riesige Kluft zwischen Topmodell und 5080, dem zweiten Modell. 5070 Ti wiederum, gar nicht so viel hinter der 80 dann, statt knapp 11.000 gibt es hier knapp 9.000.
Und ist aber auch der gleiche Chip.
Ist auch noch der gleiche
also
Chip,
dann genau. Die 5080 ist ja Gerüchten zufolge der Vollausbau. Also mehr geht nicht. Das heißt, eine Super oder eine Ti müsste dann irgendwann auf den Aber da gucken wir mal erstmal auf das, was jetzt offiziell ist.
Und die 5070, die hat gut 6000 ALUs. Und jetzt kann man das halt vergleichen. weil wir halt keine Leistungsdaten haben, keine Benchmarks von Nvidia, bleibt halt im Endeffekt auch nichts anderes übrig als dieser Vergleich dann. Man kann es halt vergleichen mit den vorherigen Karten, wenn man von der 4090 auf die 5090 geht. Dann haben wir statt gut 16.000 jetzt halt eben knapp 22.000 Alus.
33%, na, das ist schon gewaltig.
Das ist ein harter Zuwachs. Wenn man von der 80 schaut, also 80 Super auf die 5080, naja, oder von der 4080 auch, die sind ja nicht so unterschiedlich. Ne? Gut 10.000, ungefähr 10.000, gehen wir jetzt halt hier auf knapp 11.000. Ein bisschen was tut sich, ungefähr, aber nicht viel. Ne? Mhm. Und bei der 5070 Ti zur 4070 Ti tut sich noch weniger. Von 8.500 auf knapp 9.000 Alus gehen wir da hoch.
Das ist, glaube ich, auch knapp 5% oder 4, ne? Also 33, 5, 5. Ja. Und jetzt kommt die letzte.
Ja, 5070 zu 4070 muss man hier sagen. Wenn wir die Super reinnehmen, wird es nämlich traurig. Wir gehen von knapp 6.000 auf gut 6.000 Alus. Das Problem nämlich bei der 4070 Super ist, die hatte schon gut 7.000 Alus. Und
genau, also gegenüber der Super haben wir da einen Rückschritt um 1.000 Alus. Ansonsten, glaube ich, überschlagen 3% Wachstum.
Also das Problem ist ja, wenn wir Alus vergleichen, das funktioniert ja nicht. So, ich sage es direkt so. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, also wir wissen noch nicht, ob diese Alus einfach gleich sind. Wir hatten ja bei Ada die Situation, dass wir quasi Ampere 2.0 hatten mit dem Aufbau. Da hat sich von den Alus her, von den SMs, wie die konfiguriert sind mit ihren Shader-Gruppen, hat sich da nicht wirklich was getan. Was heißt nicht wirklich was? Es hat sich nichts getan. Die Tensor-Cores und die Raytracing-Cores wurden geändert, aber die eigentlichen FP32-Einheiten, also das, was für das Raster zuständig ist, wenn man so möchte, nicht nur, aber ja, das blieb gleich. Und wir wissen nicht, ob es bei Blackwell auch wieder so ist. Nvidia hat noch kein Blockschaltbild der SMs hochgeladen irgendwo, also zumindest nicht, dass ich davon wüsste. Wir wissen außerdem nicht genau, wie diese SMs organisiert sind in TCPs und GPCs, also wie die Aufteilungen auf der GPU sind, und deswegen kann man auf die Skalierung da nicht unbedingt was geben.
Also auch Stichwort Auslastung, was man ja jetzt bei der 4090 schon gesehen hat, Riesenchip, aber es kommt irgendwie nicht an gegenüber der 4080. Das allein ist ja schon, könnte ja schon für gewaltige Verwerfungen zwischen den Generationen sorgen, wenn die einzelnen Chips anders ausgelastet werden.
Also ich meine, ich erwähne das ja gefühlt jedem zweiten Podcast, ne? 4090 zu 4080 hat 70% mehr Shader, hat im besten Fall mit 9800X 3D und UHD 30-35% mehr FPS. Wenn man von Sonderszenarien man absieht. Das heißt, man hat da für jeden Shader, den man hinzufügt, nur noch halb so viel Prozent mehr FPS. Wenn sie dieses Auslastungsproblem gelöst haben, ja, dann wird die 5090 ein absolutes Biest. Wenn sie es nicht gelöst haben, dann ist sie halt auch nur 50% schneller als die 5080. Ja. Aber das, ich meine, man muss auch wieder fairerweise sagen, die Shader alleine sind ja nicht alles. Man hat ja noch den Takt, über den können wir dann die Teraflops berechnen. Und von den Teraflops, also der rein theoretischen rechnerischen Rohleistung bei konstant anliegendem Boost-Takt,
die in der Vergangenheit bei AMD oftmals ein ganz schlechter Fingerzeig gewesen ist, wo es dann landet.
Ja, also es ist schwierig, da über Generationen hinweg, also über Hersteller hinweg sowieso, über Generationen hinweg der Vergleich, es ist schwierig, das, wenn man mal annimmt, dass es ungefähr gleich bleibt von den SMs, und davon gehe ich aktuell aus, sonst hätten sie das garantiert irgendwie technisch ausgeschlachtet für eine Vorstellung oder so, dann kann einem diese Teraflops, denke ich, ja, einen gewissen Rahmen geben, in dem sich die Leistungssteigerungen bewegen können. Also es wäre zum Beispiel denkbar, dass es stärker ausfällt, wenn sie das Auslastungsproblem besser hinbekommen haben. Rein theoretisch war es bisher aber immer so, dass es nach oben hin immer schlechter wurde. Also dass es halt eben nicht mehr gereicht hat, jetzt bei der 90er zum Beispiel von 83 auf 105 Teraflops zu gehen, was 27% mehr Rohleistung ist auf dem Papier. Das hat eigentlich nie gereicht, um dann auch 27% mehr FPS rauszuholen. Aber vielleicht passiert es hier doch, weil sie die Auslastung gefixt haben.
Ja, und Nvidia hat ja auch, da haben sie wenig Details bisher bekannt gegeben. Ich hoffe, da kommt noch mehr, wenn es dann auch am Ende in Richtung Marktstart geht. Die ersten beiden kommen ja am 30.01. 4090, 5, ach, jetzt ist mir passiert, die 90er und die 80er. Die beiden 70er kommen dann im Februar, da gibt es noch keinen genauen Termin, dass sie da noch mehr Details kundtun. Sie haben ja schon angedeutet, dass sie da komplett umgebaut haben, Stichwort auch wieder AI-Chip, dieses Neural Rendering, was sie aber auch nicht weiter ausgeführt haben. Also, vielleicht steckt da ja eine Überraschung auch wirklich dann in den Alus drin, die man hier auch gar nicht absehen kann. Ja, aber du hast schon gesagt, 27%, ganz blöd gerechnet, Anzahl Alus mal von Nvidia publizierten Takt bei der großen.
Bei der 80er sind es zu, und das ist halt wieder das Interessante, wir wissen ja zum Beispiel, die 4080 und die 4080 Super, das ist eine Messungenauigkeit, das sind 1-2%, die Super schneller ist, wenn überhaupt. Aber sie hat ja bei den Teraflops tatsächlich 52 statt 49. Also hier ist der Unterschied auf dem Papier halt größer. Deswegen, wenn wir von der 4080 Super auf die 5080 gehen, haben wir 8% mehr Leistung. Und von der 80 auf die 5080, also von der 4080 auf die 5080, haben wir 16% mehr Leistung. Auf jeden Fall deutlich weniger. Auf jeden Fall ist dieser Sprung deutlich kleiner als bei der 90. Aber er ist immer noch größer als bei den beiden 70er-Karten. Bei der 70er Ti gehen wir von 40 auf 44 Teraflops, sind also 10%. Und bei der 70er von 29 auf 31 sind also 5%. Und wenn wir von der 4070 Super auf die 5070 gehen, ja, dann sind wir bei minus 13%, was die Rohleistung angeht.
Ja, du schon, dass du mit den also wirklich, Schultern zuckst, nicht Schultern schuckst, das sieht ja keiner, aber du hast gerade mit den Schultern gezuckt.
Ja, also es wirft ja schon Fragen auf. Ich meine, wenn man mal zurückdenkt, was war denn das Versprechen einer neuen Generation? Was hatten wir zum Beispiel die 9070, nicht 9070, die 79.
Oh Gott, GTX, du hast 9070 gesagt.
Ich fange jetzt ganz vorne an, GTX 79, so. Die war stärker als eine 87 Ti, oder nicht?
Och, jetzt stellst du mich hier bloß.
Also die 70 hat das Topmodell geschlagen. Die 1070 war stärker als eine 89 Ti. Da kann ich mich, glaube ich, noch dran erinnern. Die 2070 dann nicht mehr. Da hat man die 2080 gebraucht, um das vorherige Topmodell zu schlagen. Bei der 3070 haben wir ungefähr die 2080 Ti, also das Topmodell, erreicht. Das GeForce-Topmodell. Bei der 4070, wir haben nicht unbedingt die 3090 erreicht. Und jetzt sieht es so aus, als würde nicht mal die 80 das vorherige Topmodell erreichen.
Ja, sie hat halt fast 5.500 Shader weniger. Speichermannbreite sind es in etwa gleich. Ja, sie hat weniger Speicher. Also das wird sowieso noch die ganz große Diskussion, wenn die 4090-Käufer dann sehen, was die 5080 leistet. Und dass sie eigentlich die 5090 kaufen müssen, um nicht weniger Speicher zu haben. Aber
ich vermute, ja, dass klar, die 4090-Käufer einen Downgrade hätten, wenn sie auf die 5080 gehen. Ich glaube nicht, dass die 5080 das in der Rohleistung schaffen wird. Also in der, wenn man mal die Frame-Generation-Szenarien rausnimmt, die 4090 zu schlagen.
Genau, ich wollte gerade sagen, aber sie hat ja DLSS 4, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Was ich nochmal ansprechen wollte, ist, wenn wir nochmal auf die Eckdaten gucken, ich hatte gerade auch schon Speicherbandbreite angesprochen. Wir haben, wie erwartet, den GDDR7-Speicher im Desktop immer mit schönen 2 GB-Chips. Das wird gleich noch ein kleines Thema werden. Und durch das 512-Bit-Interface, was es bei Nvidia seit, ich weiß es nicht, hat es neulich mal geschrieben, habe es wieder vergessen, Generationen nicht mehr gegeben hat, haben wir jetzt bei der großen 90 an dem schnellen Speicher fast 2 Terabyte Speicherbandbreite. Da musste zuletzt, hatte da ja AMD bei der 6000er mit dem Infinity Cache durch diesen Rechen, oder ich glaube, da hatte der Infinity Cache knapp 2 Terabyte Speicherbandbreite, oder er hatte 2, also da sind wir jetzt Chip extern mit GDDR7 an so einem breiten Interface sind wir da schon wieder angekommen.
Ja, nicht ganz, aber ja.
Da zeigen die Karten alle, da zeigen sie alle dann doch ein Wachstum. Auch die 80er legt dazu, auch die 70er legt da deutlich zu durch diesen neuen Speicherstandard, der halt deutlich höher taktet. Auch wenn sie abseits der 90er ja dann alle wieder nur das gleiche Speicherinterface behalten haben. Also auch da macht aber die 90er den krassesten Sprung, wie bei den Shadern. Und sie tut es ja aber noch in einer weiteren Metrik, denn es haben sich wirklich Gerüchte bewahrheitet, wo ich zuletzt immer noch nicht mehr sicher war, reden da auch Leaks immer noch von irgendeiner Maximum Board Power, die freigegeben wurde oder so. Aber nein, die offizielle Leistungsaufnahme einer 5090, auch der Founders Edition von, oder vielleicht auch nur der Founders Edition von Nvidia, sind 575 Watt und damit 125 Watt unter dem, was in Summe dann mit dem PCI Express Slot überhaupt nur mit dem einen 12 Volt 2x6 Stecker und PCI Express möglich wäre. Habe ich jetzt einen Rechenfehler? Ich glaube,
hast du 125 Watt drunter gesagt?
Nee, es sind 100, ne? 75 Watt.
Ja, ich glaube, diese 75 funktionieren aber gar nicht komplett, weil das nicht alles 12 Volt ist, ne?
Ja, und das haben die Karten ja auch zuletzt nicht mehr aufgenommen. Also wir sind 25 Watt von dem entfernt, was über den 600 Watt 12 Volt 2x6 Stecker passieren
dürfte. Also wir sind quasi an der Kopfgrenze dieses neuen Steckers, so.
So. Und es ist halt ein gewaltiger Sprung von 125 Watt gegenüber dem Vorgänger, was man so nicht für möglich gehalten hätte, während die anderen Karten, ich scroll hier nochmal runter, haben ja ihr Niveau gehalten. Ne, diese 80er geht auch 40 Watt hoch auf 360 Watt, aber das ist ein moderaterer Anstieg absolut. Und bei der 70er sind es 25 Watt, die wir oben drauf legen. Ne, bei der 70 Ti und bei der 70er sind es nochmal 50 Watt gegenüber der 70 und
ja, deswegen, also ich glaube, prozentual kommt das ungefähr hin. Die Sprünge sind überall entsprechend.
Ja, 10, ja, hast schon recht. Ja, obenrum sind sie schon größer, aber untenrum sind es ja hier nur, sind auch 20%. Ja. Ja, also man sieht auch da, wir haben, also der Anstieg der Shader oder der Alus geht analog mit einem Anstieg der Leistungsaufnahme. Mhm. Sogar einem überproportionalen Anstieg der bei der großen ist es nicht überproportional. Aber also auf jeden Fall steigt auch die Leistungsaufnahme. Und das war im Vorfeld ja auch die Diskussion, so richtig was getan am Prozess hat sich nicht. Nvidia bleibt doch nichts anderes übrig, außer die Chips größer zu machen und mehr Leistung drauf zu schmeißen.
Das ist die Brechstange jetzt. Also das ist das, was man die letzten Jahre über immer wieder bei AMD Radeon und Intel Core üppig kritisiert hat. Einfach mehr Ressourcen und mehr Strom draufschmeißen, um das Problem damit zu erschlagen. Das macht Nvidia
hardware-seitig, jetzt gerade, ja. Weil Nvidia natürlich, ja. Wir müssen auch gleich mal zur Software kommen, mit der Software Argumente hat, die dagegen sprechen, sag ich mal. Ne? Wo sie sagen, ja, guckt mal was. Aber ja, noch was zu den Eckdaten. Stromanschluss, ja, alle 12 Volt 2x6. Alle PCI Express 5.0 erstmals bei Grafikkarten von Nvidia.
Was noch Fragen waren, waren die Anschlüsse, aber ich glaube, da wissen wir selber noch nichts. Ne? Also ob das jetzt, also der neue HDMI-Standard glaube ich ja noch nicht, aber wie es bei DisplayPort aussieht.
Na, da haben sie geschrieben 2.1b,
okay.
Das ist offiziell, aber bei HDMI haben sie noch keine Angaben gemacht. Ich sehe gerade, ich hatte dann einfach reingeschrieben HDMI 2.1.
Ich glaube auch nicht, dass das jetzt schon, also.
Es gibt ja jetzt 2.2, hast du bestimmt gelesen.
Ja, ich glaube halt noch nicht, dass das 2.2 ist.
Nein, glaube ich auch nicht.
Bei DisplayPort gab es halt bisher, da hatten das Nachsehen gegenüber den Radeons, wo ich glaube, was war nicht möglich? Ich glaube 4K, 144 war drin, oder?
Genau, das ging nur mit Display, DCS, also mit Kompression. Ja. Und dann, das ging halt nur auf ARC und auf Radeon unkomprimiert. Ja. Also Eckdaten zusammengefasst, ne? Riesensprung ganz oben,
naja, also,
kleine Sprünge unten.
Also so riesig ist der halt gar nicht. Also naja, ich meine, in absoluten Zahlen ist es massiv, natürlich von 16 auf 22 zu gehen. Aber man muss halt auch wieder sehen, der Takt ist ja gesunken bei diesen Grafikkarten. Zumindest ist das, was Nvidia da spezifiziert, wie sie sich dann in der Praxis verhalten. Ob diesmal eine größere Diskrepanz da ist zwischen spezifiziertem Boost-Takt und realem Boost-Takt, das müssen wir halt sehen, wenn es dann soweit ist. Aber wenn wir von den Teraflops ganz stumpf rechnen und von der 1:1 Skalierung ausgehen, dann hat auch die 90 nur 27% Zuwachs. Und wenn man sich zurückerinnert, wie viel stärker die 4090 war als die 3090,
auf dem Papier.
Ja, also in der Praxis auch, meine ich. Also die Praxis wissen wir halt noch nicht bei Blackwell, weil Nvidia uns auch bei keine Anhaltspunkte gegeben hat. Deswegen müssen wir halt über die Teraflops gehen, was nicht perfekt ist. Es wird nicht genau so kommen, aber wenn die Rohleistung gemäß Teraflops um 27% zulegt, glaube ich nicht, dass die Grafikkarte um 70% zulegen wird bei FPS, so wie es von 3090 auf 4090 der Fall war. Ne? Und ich glaube, das wäre auch die erste GeForce-Generation, an die ich mich jetzt zumindest erinnern kann, wo es die 80 nicht schafft, das vorherige Topmodell zu schlagen.
Warten wir es ab. Aber die Eckdaten geben es erstmal nicht her, es sei denn, die Shader sind wirklich Wundershader.
Die Wundershader.
Alles effizient. Die Wundershader, ja. Ich wollte noch über zwei Überraschungen sprechen, bevor wir dann endlich nochmal zurück zur Leistung und die Nvidia gezeigt hat und wie sie das geschafft
zum
haben,
ganzen DLSS
was neu ist. Genau, dazu kommen. Mhm. Für mich eine Wahnsinnsüberraschung war die Founders Edition. Ich glaube, das hat alle überrascht. Es gab letzte Woche den Leak, da hatte Nvidia ja nochmal für diese 50 Jahre, so ein Quatsch, 25 Jahre GeForce LAN geworben und da hatten sie einen PC gezeigt, der war sehr dunkel dargestellt, da war eine Grafikkarte drin, die leuchtete GeForce und da hatte dann ja Videocards einfach die Helligkeit erhöht und da war eine komische Karte drin, sehr schmal. Okay, ich habe das auch nicht aufgegriffen, wir haben es nicht gemacht, wir dachten so, das sieht halt, das kann eigentlich nicht stimmen.
Ja, man muss dazu sagen,
rückblickend ist es die Karte gewesen und auch die ganz große, nämlich selbst die 5090 hatten zwei Slot Design mit 575 Watt TDP. Also entweder wird die nie abgerufen, außer in AI-Tasks, wo man sagt, das ist eine Workstation-Grafikkarte, mir ist wurscht, wie warm die wird und wie laut die wird. Und in Spielen braucht die das einfach nie. Oder ja, dieses High-Density-PCB, was ja so kurz ist, das gab es ja auch vor Weihnachten, oder nee, da habe ich doch am ersten Weihnachtsfeiertag, habe ich morgens um 7 Uhr die News geschrieben dazu, da gab es ja das Bild von diesem ganz kurzen PCB. Also welcome to my Weihnachten, danach war es schön und die sitzt ja zwischen den Lüftern, sitzt dieses kurze PCB und beide Lüfter sind ja das erste Mal wieder seit RTX 2000 auf einer Seite, nämlich der eingebauten Unterseite und blasen ungehindert, zumindest für einen Großteil ihres Durchmessers, durch den Kühler und anscheinend macht das möglich, diese Abwärme abzuführen auf diesem kompakten Design, also es ist halt absurd.
Also da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich meine, du hast die 575 Watt, da kann man jetzt weiter spekulieren. Ich meine, bei der 4090, 450 hat sie ja mindestens damals nie wirklich abgerufen. Inzwischen gibt es ein paar Szenarien, wo sie über 400 geht bei Auslastung. Ist jetzt hier die Frage, wie es da läuft. Ich meine, sie taktet niedriger. Und wir wissen aus Erfahrung, dass hoher Takt eigentlich hauptsächlich Treiber des Stromverbrauchs ist. Wenn man den Chip breiter macht, wird er eigentlich in der Regel effizienter und verbraucht nicht so viel mehr. Deswegen bleibt das abzuwarten, wie es im Test dann läuft. Genauso bei den kleineren Grafikkarten. Aber 575 Watt wirklich mit einem 2-Slot-Kühler abzuführen, also es kann natürlich sein, dass das ein Poolwürfel wird, dass Nvidia sagt, komm, wer es leise will, kauft eh Custom, wir geben
und
nicht.
Die sind ja wieder alle.
Die sind nämlich ja so groß, wie sie vorher schon waren, mit 4080,
4090. Ja, und teilweise größer und mit Asus hat ja die Astral, die neue, mit vierten Lüfter auf der Rückseite und MSI, habe ich vorhin gesehen, hat ja noch eine Sonderedition, die hat vorne drei, hinten zwei Lüfter.
Also, dass Nvidia halt sagt, komm, wir sparen uns ein bisschen Kosten bei den Founders Editions, weil aber das wird interessant, das bleibt jetzt abzuwarten. Was zu nur mal ganz kurz zu diesem Bild von Videocards. Nvidia hat ja früher schon, also bei RTX 40, bei 30 glaube ich auch schon, manche Grafikkarten gehabt, die keine Founders Edition haben. Ist ja jetzt auch wieder so mit der 5070 Ti, ne? Und wenn sie die darstellen wollten, hatten sie so ein generisches GeForce-Bild, was sie in PCs gezeigt haben. Und die sah ungefähr so aus. So ein Zwei-Slot-Ding, wo einfach GeForce RTX draufsteht und bla. Und ich wäre fest davon ausgegangen, ja, das ist halt wieder sowas.
Aber siehst es halt auch mit diesem jetzt angewinkelten, also der 12-Volt 2x6 Stecker, der ist ja aufgestellt jetzt in der Generation wieder und im 45-Grad-Winkel abgeführt.
Über den 30er
Founders. Also, dass man nicht mehr diese Biegeradien hat. Da freuen sich jetzt wieder alle drüber, bis sie dann die Grafikkarte im Rechner haben und das Kabel dann über den GeForce RTX-Schriftzug hängt, der dahinter liegt. Das war ja bei der 3000er der Käse dann. Also verrückt. Ja? Und die 5090 und 5080 haben allem Anschein nach den gleichen Kühler, wobei am Ende gibt es dann da wieder Vapor-Chamber-Unterschiede oder so.
Das war aber, also das ist ja ein Trend, den wir jetzt schon länger, die wir in der letzten Generation auch hatten, auch dass die ganzen Boardpartner für 80 und 90 das gleiche Kühlerdesign auffahren und dann halt für die 70er eine Stufe drunter und für die 60er nochmal eine Stufe drunter.
Ja. Kommen wir zu der zweiten Überraschung, womit dann Nvidia, also Nvidia hat ja, die Präsentation ist für Nvidia, würde ich schon sagen, saugut gelaufen. Sie haben diese Benchmarks gezeigt, sie haben erklärt, warum diese Grafikkarten absolute Monster sind, mit AI-Funktionalität und jetzt auch in den im Chip als soll, also im normalen Render, in der Render-Pipeline. Sie haben die Benchmark gezeigt mit DLSS4. Gleich sprechen wir darüber wirklich. Sie haben die Preise an die Wand gemalt. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur letzten Generation. Da war ja wirklich der absolute Downer, mal abgesehen davon, dass sie dann ja diese kleinere 4080 12 GB, die dann später die 4070 Ti wurde, so, dann ja auch noch so vorgestellt haben. Ja, war ja der Downer, die geringe Preisdifferenz zwischen der 80er und der 90er, trotz dieses absurden Datenblatt-Leistungsunterschiedes. Und das haben sie in dieser Generation ja jetzt nicht neu aufgelegt. Sie haben die große 90er teurer gemacht, von 1.949 auf 2.329 Euro. Lass mich nochmal kurz überschlagen, 380 Euro, also fast 400 Euro draufgelegt. Das ist schon ein Wort, also fast 2.500, wir runden jetzt auf, fast 3.000 Euro für eine Gaming-Grafikkarte. Mhm. Gut, dafür hat sie dieses Mal dann die 32 GB Speicher bekommen, die man jetzt nicht unbedingt braucht im Gaming-Umfeld. Aber ich habe schon gesehen, auch so Chatverläufe aus so AI-Entwicklergruppen, die lecken sich alle schon die Finger danach. Die 80er kostet jetzt aber nicht mehr nur, ich gucke nochmal, 480 Euro weniger, sondern die kostet nur 1.169 Euro und ist damit 300 Euro günstiger als der Vorgänger und fast 1.200 Euro günstiger als das größere Modell.
Ich weiß nicht, inwiefern da der Schein ein bisschen trügt, weil der Abstand bei den SMs halt auch einfach deutlich größer wurde. Man müsste das jetzt genau ausrechnen, was ich jetzt nicht auf die Schnelle mache im Kopf, wieder das Preis-zu-Shader-Verhältnis der beiden, also der beiden 80er und der beiden 90er zueinander ist. Aber ja, also sie haben es geschafft, haben, gut, die Grafikkarten.
Du meinst, die Lücke passt vielleicht weiterhin, aber sie haben immerhin nicht nur die 90er teurer gemacht, sondern auch die 80er günstiger.
Die 80er,
einigen wir uns da drauf.
Die 80er wurde ja nicht günstiger, wenn man von der Super ausgeht, sondern dann wurde sie leicht teurer. Aber sie haben die Grafikkarten diesmal vielleicht einfach so konstruiert, dass sie diese beiden magischen 999 und 1.999 Preise, also in US-Dollar vor Steuern, hinschreiben können. Also ich glaube nicht, dass es besser wurde, das Verhältnis. Ich glaube, sie haben es einfach nur geschickter gemappt diesmal.
Ja, und in deutschen Preisen um 20 Euro noch günstiger wird die Ti, auch wieder da im Vergleich zur herkömmlichen oder zur Erstankündigung der Ti vor 2 Jahren.
10 Euro sehe ich hier.
Ja, gut, 2 Jahren.
10 Euro günstiger.
Ich habe jetzt... Ich habe jetzt 20 aufgeschrieben, ich glaube, meine Zahlen.
Frank hat 10 aufgeschrieben, dann werden wir nachher...
Nee, die TI.
Ja, genau.
Und, okay, und die 70er, da sind es 10 Euro günstiger.
Ich sehe hier bei beiden 10, das ist nachher großer...
Ja. Also bei den 70ern tut sie nicht viel, die 80er ist gemessen an der alten 80er damals bei Erstankündigung deutlich günstiger. Du hast schon recht, die Super hatte da ja schon eine Korrektur vorgenommen, um diesen Kritikpunkt der Original 80er auszuräumen. Mhm. Und also von daher auch wieder beiß ich mir jetzt selber hier auf die Zunge. Ja? Nee, nicht auf die Zunge. Ja? Da ärgere ich mich schon wieder, dass ich die Super hier gar nicht drin habe. Das ist mir nachts um 5 Uhr morgens halt überhaupt nicht in den Sinn gekommen. In dem Moment bin ich halt Nvidia direkt in die Falle gelaufen. die Super dann.
Ja, das ist halt auch wieder die Frage. So. Also ich meine, im Endeffekt, was die Preise angeht, ich glaube, so ein bisschen war die Reaktion jetzt schon, ist ja günstiger als gedacht. Und für mich jetzt vielleicht per se gar nicht so unbedingt, weil es schon ein Stück weit ja absehbar war, wo es mit der Leistung halt eben hingeht, nämlich nicht weit nach oben. Und das Ganze muss sich ja noch verkaufen können im Vergleich zu den kleineren 40ern, die ja erst noch da bleiben. Aber es gab ja wahnwitzige Gerüchte zu den Preisen, gerade der 5080, glaube ich, vor ein paar Wochen, die wir ja auch nicht aufgegriffen haben, soweit ich weiß. Ich war ja nicht da.
Ja, wir hatten jetzt nur quasi einen Tag vorher, glaube ich, nochmal was gemacht, weil wir ja auch wissen, wie spät Nvidia, aber auch AMD-Preise kommunizieren wirklich. Also wenn dann 2 Monate vorher, das weiß dann vielleicht der Executive bei Asus, um zu wissen, ob er die Chips einkaufen will, so nach dem Motto und wie viele Grafikkarten die produzieren, aber ansonsten weiß keiner. Und
selbst der wird es nur so in einem groben Rahmen oder sowas.
Ja, glaube ich auch.
Aber wir hatten ja irgendwie diese... Ich will es nicht mal Spekulationen nennen, es war einfach nur Clickbait von irgendwelchen Influencern, die dann mit 1.700 Euro oder was auch immer für eine 5080 aufgefahren sind. Wo man dann aber natürlich direkt wieder so ein Geschmäckle hat von wegen, war das vielleicht Nvidias Plan, ne? Sollen so riesige Preise durch die Gerüchteküche geistern, dass man dann wieder nette Samariter da stehen kann und sagen kann, nein, es ist einfach nur so teuer, wie es bisher schon war, außer die 90, die teurer wird.
Ja, im Vergleich zur Super 80, das stimmt schon. Ja, aber trotzdem, ich komme ja auch noch mal, ich wollte ja noch mal dieses Bild zeichnen, das sich mir ja auch erstmal dargelegt hat. Es gab eben nur die Benchmarks mit DLSS 4 und das ist jetzt unser nächster Punkt, plus die Preise und ja, also das haben sie richtig gut gemacht. Aber wir kommen auch noch mal zu deiner Einstiegsaussage zurück. So wirklich wissen tun wir noch nicht, wo wir stehen.
Ich habe jetzt noch, so, bevor wir jetzt endlich zu DLSS 4 gehen, was ja nicht nur Multiple oder Multi-Frame Generation ist, sondern da sind ja ganz viele interessante Sachen dabei. Finde ich sogar die Highlights dieser Vorstellung, aber da kommen wir gleich zu. Ich habe noch einen Hot Take. Und zwar,
jetzt kommt's.
Überleg mal, eine 80er Grafikkarte. Also 80er-Klasse, die sowohl bei Shadern als auch beim Speicherausbau ungefähr dem halben Top-Modell entspricht. Das haben wir diese Generation mit der 5080, aber das hatten wir schon mal. Vor 2 Jahren. Und diese Grafikkarte kennen wir jetzt als 4070 Ti. Vor 2 Jahren hat Nvidia schon eine 4080 lancieren wollen, die einem halben Top-Modell entspricht, die es nur 12 GB hatte, genau, und das halt auch bei den Shadern nur der Hälfte entsprochen hat. Und da gab es einen Shitstorm und das Ding durfte nicht 80 heißen. Diese Generation ist es soweit. Diese Generation markiert die 80 schon die Hälfte des Top-Modells.
Ja, guter
Punkt. Das haben sie diese Generation nämlich auch klüger gemacht, indem sie einfach die, wenn man so will, 40, 80, 16 GB gestrichen haben, sodass sich niemand über die 40, 80, 12 GB aufregen kann.
Gut, ja, sie waren ja auch die Hände gebunden, weil es ist ja Gerüchten zufolge der Vollausbau.
Ja, das hat Nvidia ja auch, also das ist ja nicht Gott gegeben, dass sie das so
geplant haben. Der Chip kommt ja von TSMC. Was soll Nvidia da machen?
Ja.
Also, Fabian, aber jetzt nochmal zurück zum Benchmarks. Da haben sie ja wirklich für jede der neuen Grafikkarten Benchmarks im Vergleich zum direkten Non-Super-Vorgänger gezeigt, sofern es einen Super-Vorgänger gab. Und die waren immer, naja, also, ja, es gibt den einen Benchmark in Far Cry 6, wo nur RT an war und kein DLSS, wo jetzt ja auch schon gerechnet wurde. Aber es ist eben auch nur ein Spiel, deswegen, ich würde das kurz abhaken. Da sieht man, da könnte man jetzt sagen, lieber Jan, lieber Fabian, was ihr gerade erzählt habt, das scheint doch auch zu stimmen. In den Shadern als solches hat sich zumindest im Teamtitel, zeigen sich da keine Auswirkungen.
Es gibt
mehr Alus mit mehr Verbrauch und analog dessen verhält sich die Leistung und das
war's. Ich will da nochmal ganz kurz reingrätschen. Es gibt nicht nur Far Cry, sondern findige User sind drauf gekommen, dass Nvidia ja wieder dieses Cyberpunk 2077 Video gemacht hat, wo man links einen Durchlauf mit RT Pass Tracing und rechts ist halt DLSS 4 MFG gib ihm. Und das gleiche Video hatten wir vor 2 Jahren mit der 4090, auch mit Pass Tracing nativ und DLSS 3 FG gib ihm. Und wenn man sich da anschaut, dann ist es ungefähr von 20 auf 27 FPS hochgegangen, von der 4090 auf die 5090 nativ. Das heißt, wir haben auch da so ungefähr 35% mehr FPS. Wie viel war es bei Far Cry? Ich glaube, das war auch so
Ich glaube weniger. Da sind es, glaube ich, knapp 30 oder so.
Also ich glaube, diese 27% Teraflops und jetzt haben wir bei Far Cry ungefähr 30, hier haben wir ungefähr 35. Ich glaube, das ist schon die Richtung, auf die es laufen wird. Was schwach wäre, was verdeutlichen würde, wenn es schon bei der nur so viel ist, dann wissen wir auch, wie es bei der 5080, bei der 5070, weil da wird die Skalierung ungefähr ähnlich sein wird, was dann auch der Grund ist, warum Nvidia keine Benchmarks, die brauchbar sind, gezeigt hat, sondern nur eben die marketingwirksamen MFG-Benchmarks, zu denen wir jetzt kommen.
DLSS 4 bringt eben dieses neue Multi-Frame-Generation mit sich, was in der Lage ist, 3 statt nur ein Zwischenbild zu generieren. Und das scheint ja allem Anschein nach für Entwickler jetzt kein Riesenstunt zu sein, das einzubauen. Es wirkt für mich fast so, als wäre das quasi mit der Integration von Frame Generation auf Entwicklerseite schon erledigt. Denn Nvidia hat gesagt, sobald das bei uns verfügbar ist, es ist ja noch eine Beta.
Das ist nicht Beta. Das startet, glaube ich, also soweit ich verstanden habe, die DLSS-Sachen, zu denen wir gleich kommen,
sind
Beta.
Auffassung.
Soweit ich verstanden habe, ist dieses MFG nicht in der Beta.
Okay, also sobald das verfügbar ist mit den Grafikkarten am 30. Januar, gibt es 75 Spiele, die das unterstützen. Und ich glaube, Nvidia hatte ja erst Ende letzten Jahres kundgetan, dass es jetzt 100 Frame-Generation-Spiele gibt. Also drei Viertel der Titel, die Frame Generation integriert haben, unterstützen dann auch direkt Multi-Frame Generation. Was für mich bedeutet, der Entwickler muss vielleicht höchstens nochmal checken, ob das auch so funktioniert oder in seinem Sinne ist. Vielleicht gibt es auch wieder Spiele, wo das eben wirklich nicht gut funktioniert oder wo man. Aber letztendlich, solange das da drin ist, diese Motion-Vektoren.
Ist es das scheint halt für die Implementierung abwärtskompatibel zu sein, weitestgehend.
Ja. So, und ja. Dafür braucht es laut Nvidia die fünfte, ich glaube, wir sind bei der fünften Generation Tensor Cores. Und deswegen gibt es dieses Feature als DLSS 4 Feature nur für RTX 5000. So wie es Frame Generation in der letzten Generation wegen diesem Optical Flow schieß mich tot, eben nur bei genau, bei RTX 4000 gegeben hat. Ja, aber die kriegen jetzt eben nicht die erweiterte Fassung, weil dafür ist der Optical Flow Accelerator eben nicht gut genug gewesen, rückblickend.
Also das ist schwierig,
so, muss man glauben.
Ja, es ist schwierig, das von außen abzuschätzen, inwiefern das stimmt oder nicht. Ich meine, wir wissen, dass es, also idealerweise sollte Frame Generation die FPS ja verdoppeln, also in bisheriger Variante. Wir wissen, dass es das nie getan hat. Wir wissen, der Best Case war Cyberpunk mit 70% mehr FPS, aber meistens waren es nur so 30-40%. Teilweise waren es auch nur so 10-20%, je nachdem. Also wir wissen, dass da offensichtlich ein Problem beim Durchsatz war, dass die Leistung gefehlt hat, um das so über die Bühne zu kriegen, wie das eigentlich theoretisch vorgesehen war. Insofern würde ich Ihnen jetzt auch abnehmen, wenn Sie sagen, ja, mehr als, wenn einer schon nicht klappt, dann was soll man mit 3 oder 4 probieren? Auf der anderen Seite sagt Nvidia, dass sie ein neues Modell, ein neues System für Frame Generation entwickelt haben, wo sie jetzt halt eben einen Ansatz gewählt haben mit einem AA-Modell, das 40% faster sein soll, also schneller, das 30% weniger VRAM benötigen soll und das quasi nur einmal laufen muss, diese ganze Chose, um dann halt eben nicht nur einen, sondern direkt drei, bis zu drei, man kann auch zwei auswählen, Bilder zu generieren. Aber ja, die Tensor-Cores sollen 2,5 mal so stark sein. Und ach so, was auch noch interessant ist, die Ausgabe und das Pacing der Frames, das wird nicht mehr von der CPU gesteuert, soweit ich das verstanden habe, sondern an die Display-Engine der Grafikkarte ausgelagert. Das heißt, man verteilt generell die Last von Frame Generation, die bisher halt kurze Peaks auf diesen Tensor-Cores und dem Optical Flow Generator erzeugt hat, die RTX 40 nicht immer 100% so umsetzen konnte, wie gedacht. Das verteilt man mehr auf verschiedene Bestandteile der Grafikkarte und hofft damit dann halt eben den Durchsatz diesbezüglich zu erhöhen. Was man da direkt auch noch einschränkend sagen muss, selbst Nvidia spricht, also man würde ja jetzt denken, okay, wir haben jetzt statt einem Fake Frame drei Fake Frames, das heißt, wir haben pro Frame jetzt nicht zwei, sondern vier Frames. Das heißt, man hat die verdoppelte FPS. Selbst Nvidia sagt, nee, es geht bis zu Faktor 1,7. Das heißt, im Idealfall hat man jetzt von normalem Frame Generation ausgehend nochmal 70% mehr FPS. Wobei das natürlich dann auch, gut, in dem Fall vergleicht man Fake Frame mit Fake Frame FPS, aber man hat halt nach wie vor, und das ist ja, jetzt können wir diese ganze Chose wieder runterreden mit Frame Generation.
Ja, wir kommen ja gleich noch zu Reflex 2 mit Frame Warp. Du hast gerade schon gesagt, sie haben ja Frame Generation grundsätzlich angefasst. Das kommt auch den 4000er Grafikkarten zugute. Also auch die sollen mit dem neuen Frame Generation im Rahmen von DLSS 4 an Leistung zulegen und weniger Speicher benötigen dafür. Sie haben auch DLSS Ray Reconstruction nochmal angefasst. Auch das kommt dann auf allen GeForce zugute oder kommt allen GeForce RTX zugute, Entschuldigung, also seit der 2000er Serie. Sie haben auch den Super Resolution Algorithmus nochmal angefasst, der jetzt noch höher, ja, bessere Qualität abliefern soll, also Upscaling. Und das, tut mir leid, ja, das soll Beta sein. Das kann man wohl in Zukunft aktivieren dann vorerst, oder man kann es, glaube ich, mit Treiber aktivieren oder so,
dass
man
sagt, ich möchte
da schon diesen Beta-Pfad nutzen. Über die Nvidia-App, Entschuldigung. das kommt auch für alle GeForce RTX-Serien. Und das Gleiche ist halt quasi Native Anti-Aliasing DLAA. Das ist auch vorerst eine Beta, kann man auch in der Nvidia-App aktuell aktivieren, dass man die nutzen möchte. Das kriegen dann auch alle GeForce RTX. Aber dieses Mach, also insofern kriegen alle das bessere Frame Generation, aber nur die neuen kriegen.
Ja, nicht alle, weil nur die, die bisher schon Fremde Leuchten konnten.
Genau, die 4000er.
Aber alle RTX-Grafikkarten kriegen ein besseres Super Resolution und ein besseres Ray Reconstruction. Wobei Ray Reconstruction da bisher weiterhin ein Nischending ist, das haben wir noch nicht so viele Spiele. Aber ein besseres Super Resolution ist, glaube ich, das größte Ding, was Nvidia gestern vorgestellt, war doch gestern, ne? Ja, vorgestellt hat.
Ja, es kommt mir vor wie vor Jahren. Ja.
Ich glaube, das ist wirklich das große Ding dieser Präsentation. Was sie da im Grunde genommen gesagt haben, ist, sie haben jetzt seit DLSS 2 halt ein Convolutional Neural Network. Und das haben sie seitdem immer weiter verbessert. Das ist aber jetzt einfach an den Grenzen dieser Technologie angekommen. Und deswegen haben sie das Ganze jetzt umgezogen auf ein Transformer-Modell. Das heißt, es läuft jetzt über die gleichen KI-Mechaniken, auf die beispielsweise auch ChatGPT läuft. Und sie sagen, damit haben sie nicht nur einen höheren Einstand, was die Qualität angeht, sondern sie haben da jetzt auch wieder Möglichkeiten, das über die nächsten Jahre noch weiter zu verbessern. Also da gibt es wohl noch, da gibt es wohl einen Optimierungspfad, den sie jetzt lang gehen möchten. Und was versprechen sie im Endeffekt zu diesem DLSS 4 Super Resolution? Das ist ja, wie gesagt, auch wenn es DLSS 4 heißt, das ist ja die gleiche Debatte, die wir vor 2 Jahren schon hatten. Das läuft auf allen RTX-Grafikkarten, weil es ja nur Super Resolution ist. Das soll doppelt so viele Parameter annehmen können pro Bild und dann 4-mal so viele Compute-Ressourcen nutzen können tatsächlich und vor allem Verbesserungen bei der Bildstabilität, wo DLSS eh schon gut war, aber auch vor allem beim Ghosting liefern und Details in Bewegungen besser bewahren können, also Details von bewegten Pixeln. Und es soll das, was es ja ursprünglich eigentlich mal machen sollte, das Anti-Aliasing noch besser hinbekommen. Also im Grunde genommen, alle Baustellen, die DLSS, wenn überhaupt, denn noch hatte, sollen angegangen werden. Und es ist natürlich schwierig, da abzuschätzen, wie genau das dann halt wirkt. Nvidia selber hat schon kurze Videoschnipsel dazu veröffentlicht. Da sieht es auch so aus, als würde man mehr Details rekonstruieren. Aber das ist natürlich wahrscheinlich Cherrypicking, weil es von Nvidia ist. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Digital Foundry gestern...
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja noch Cherry-Picked-Content genau, dazu.
Es gibt noch nicht von Nvidia, sondern von Digital Foundry Cherry-Picked-Content. Nein, ich weiß es nicht. Also Digital Foundry durfte sich auf einer 5080 schon diese KI-Features kurze Zeit anschauen. Und aber auch nur in Cyberpunk.
Das ist ja Tradition zuletzt
ja,
gewesen.
Ja, aber nur in Cyberpunk.
Vor allen anderen.
Und nur in bestimmten Szenarien wahrscheinlich, sie durften noch nicht über alles rechnen, also absolute Leistungswerte durften sie nicht nennen und was auch immer. Insofern ist es da auch wieder dann abzuwarten, wie das in anderen Spielen, in anderen Szenarien, in anderen Situationen ist. Aber das, was Digital Foundry da in diesem Video gezeigt hat, wir werden es in der Notiz, werde ich es verlinken, das sieht sehr, sehr gut aus. Also zumindest für Cyberpunk, es sieht so
okay,
aus.
Okay, aber ich sehe es trotzdem als es ist ein kontrolliertes Umfeld. Lass uns vielleicht trotzdem noch mal, wir werden uns das auch angucken. Käufer werden sich das dann angucken. Nvidia verspricht da auf jeden Fall noch mal eine echte Revolution, muss man schon sagen. Und es ist halt, mag immer keiner hören, aber AI, das hat Nvidia halt schon verstanden. Und da scheinen sie wirklich die Möglichkeiten, die diese GPUs inzwischen bieten, weil sie es eben auch fürs Datacenter bieten müssen, da wissen sie wirklich, diese Idee mit RTX, was am Anfang ja überhaupt nicht aus dem Quark kam, weil Raytracing nur in Battlefield und es wollte da keiner haben und DLSS hatte ja noch nicht wirklich AI-Funktionen am Anfang, auch wenn sie es direkt so beworben haben, war eine Enttäuschung mit DLSS 1, aber die Idee dahinter, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir hier so Richtung AI gehen, auch Datacenter, machen wir dann eigene Gaming-GPUs, die das nicht, das können wir doch da auch benutzen.
Es ist auch ein Stück weit halt einfach
durchexekutiert. Ne?
Also es ist halt diese Entwicklung, bei der Software Leistungsreserven zu heben, die man bei der Hardware nicht mehr kann, aufgrund physikalischer Begrenzungen. Ich meine, wir kommen da halt an die Grenzen der Belichtungsmasken mit Grafikkarten wieder 50, 90. Man bekommt auch an die Grenzen der Skalierung, wenn man sich anschaut, dass SRAM oder analoge Teile halt einfach nicht mehr kleiner werden mit den neuen TSMC-Schritten. Also es wird einfach immer schwieriger, da irgendwie mehr Leistung rauszuquetschen. Was man ja jetzt sieht mit RTX 50, das wird ja, was die Leistungssprünge der Hardware angeht, vor allem, wenn man sich dann auch wieder den Stromverbleich anschaut, wahrscheinlich die enttäuschendste GeForce-Generation seit Jahren, ist es halt wichtig, dass man bei der Software entsprechend nachsteuert. Und es sieht wirklich so aus, als wäre DLSS 4, also Super Resolution, dann halt hier der nächste große Schritt. Ist, by the way, auch nochmal als Einschränkung zu dem Digital Foundry Video, sie haben nur Super Resolution Performance mit Performance verglichen. Es war ein riesiger Schritt, es sah super, super viel besser aus, aber vielleicht sind die Benefits bei Quality nicht so groß.
Das sehen wir dann. Und die Improvements bei Super Resolution sollen ja auch die Vorgängerkarten erhalten. Ob das dann vielleicht nicht so gut umgesetzt werden kann, weil sie eben nicht über den neuen Chip verfügen, das bleibt ja auch noch abzuwarten. Ne?
Ich weiß nicht, ob, ja, also generell ist es... Ja.
Wir müssen vorankommen, ja. Fabian, glaube ich. Wir haben noch einiges vor uns. Du hast schon, ja, aber es ist ja noch CES, ja, es tobt um uns herum, ja.
Also das Interessante bei der CLS, es ist ja gefühlt, dass inzwischen jeder Hersteller und Publisher und was auch immer verstanden hat, dass Sachen, die während der Messe veröffentlicht werden, eigentlich keine Chance haben, sich irgendwo zu behaupten und komplett untergehen, weswegen jeder inzwischen alles vor der Messe rauskippt, weswegen die Messe eigentlich doch schon vorbei ist, bevor sie angefangen hat, oder nicht?
Ja, da sage ich jetzt auch nochmal zurück an den Anfang. Ich habe gesagt, wir haben so viele schöne Sachen vorab gehabt. Nochmal einen Blick hinter die Kulissen. Oftmals ist es ja leider auch so, dass man irgendeinen Call hat, schon im Dezember, da kann man sich was angucken, aber dann fehlen halt alle Informationen. Und dann sagt der Hersteller, ja, schicken wir dir. Und da hatte ich einige Firmen, da kam nichts. Und dann hat man irgendwelche Slides gescreenshottet, wo 400-mal jft@computerbase.de draufsteht. Die E-Mail-Adresse ist ja jetzt nicht geheim, aber sowas will ich doch nicht veröffentlichen, weil das sieht doch aus wie Grütze. Und da kommen jetzt noch so einige Inhalte online die nächsten Tage, wo eigentlich alles schon da war, Schultern zucken und Gänsefüßchen gemacht, aber halt nichts kam. Ja. DLSS 4, ja, großes Ding, auf jeden Fall Multi-Frame-Generation fürs Marketing für die neue Generation, ja. Egal was am Ende an Raster-to-Raster-Leistung bei rumkommt oder ohne, ja, oder halt auch mit DLSS, aber ohne Multi-Frame-Generation, das wird das Ding, das stellt alles andere in den Schatten, da ist nichts vergleichbar, die Vorgängergeneration kannst du da überall, wo es unterstützt wird, wahrscheinlich locker abhängen und da muss da wieder jeder selbst wissen, ob das für ihn dann eben den Aufpreis wert ist.
Naja, das ist jetzt schon wieder ein bisschen Nvidia-Marketing, oder nicht? Weil, also...
Nee, ich sag ja nur, so wird's laufen im Marketing.
Ach so, ja, also, ja, genau, ja, definitiv. So.
Ja, okay, nochmal klargestellt, das war jetzt nicht mein Sprech, aber so, das ist, sie haben das Ding für die neue Generation. DLSS 4 mit MFG. Punkt. Jetzt hattest du schon vorhin Latenzen angesprochen, da fliege ich jetzt in eine Nutshell drüber. Es wird geben Reflex 2. Und Reflex ist ja dieses Latenzsenkungstool von Nvidia, was Entwickler per API einbauen können in ihren Spielen. Und dann wird über die API zusammen mit dem Treiber versucht, CPU und GPU besser zu synchronisieren. Und das produziert immer dann besonders gut, wenn die Grafikkarte gerade zu langsam ist, dass wenn sich
also im GPU-Bilder
GPU-Limit, wenn Full die CPU schon wieder, genau, die CPU stellt der Grafikkarte immer wieder neue Informationen bereit, die sagt dabei, Moment mal, ich mach doch gerade noch einen Frame und dann, wenn sie den neuen Frame nehmen kann, dann ist das Input-Signal einfach schon, also die Mauseingabe, die Tastatureingabe ist halt einfach schon zu alt. Und da sorgt Reflex 1 dafür, dass, wenn Spiele das vorsehen, und das ist ja Pflicht, wenn Frame Generation zum Einsatz kommt, weil das ja immer die Latenz erhöht, weil man immer auf das nächste Frame noch warten muss und dann das Zwischenframe berechnet und dann kann erst alles raus, sieht man da halt vor, oder ist es da Pflicht, Reflex, dass man wenigstens diese Warteschlange zwischen CPU und GPU dann endlich mal abschafft.
Und jetzt quasi ein G-Sync für GPU und CPU.
Richtig, sehr schön gesagt. Und jetzt haben sie mit Reflex 2 einen völlig anderen Ansatz vorgestellt. Da geht es nämlich nicht mehr darum, dass man CPU und GPU synkt, sondern, da hat Wolfgang auch einen schönen Artikel noch zugemacht, das ist letztendlich das, was man damals erfunden hat für VR, als die VR-Headsets ja eine gewisse Anzahl an FPS brauchten, damit einem nicht grün wird oder damit man selber nicht grün wird, dass man einfach Bilder rendert. Und wenn man dann merkt, oh, der Input, der dazu geführt hat, dass ich das Bild aus dieser Perspektive so rendere, der ist schon alt, dann nehme ich das Bild und es nennt sich dann Frame Warp bei Nvidia, Reflex 2 mit Frame Warp, und morphe, also verändere, passe das Bild dann nochmal auf die neu, den aktuellsten Input, der mir vorliegt.
Also man verschiebt einfach das Bild ein bisschen.
Ich verschiebe es halt in allen Richtungen, ne? Oder halt auch in Rotation.
Ja, genau, es ist ein 3D-Bild. Das heißt, im Zweifelsfall ist es ein bisschen komplizierter, als es nur nach links zu verschieben.
Also die Grafikkarte merkt dann, okay, als ich das Bild angefangen habe zu rendern, habe ich erst so weit um die Ecke geguckt, aber jetzt müsste ich ja eigentlich noch ein Stück weiter, also drehe ich das Bild so ein bisschen und dann entstehen Risse. Und dann kommt jetzt wieder Nvidia und sagt, und beziehungsweise damals hat man das dann schon, diese Risse im Bild gestopft. Und jetzt kommt Nvidia und sagt, naja, das machen wir auch. Predictive Rendering haben sie das, glaube ich, genannt. Das ist auch wieder ein AI-Algorithmus. Man sagt, ja, die AI wird schon wissen, was dann dahin gehört. Und insofern funktioniert das schon. Da gab es gestern schon eine Riesendiskussion, Competitive Shooter, woher weiß denn die AI, dass eigentlich dann da schon der Lauf der Waffe hervorgucken müsste. Ne, das kann doch gar nicht funktionieren.
Es gibt Dinge, muss man sehen. Wenn die außerhalb des Bildes, des vorherigen Bildes waren, können sie da nicht reinkommen, klar. Aber um die geht's ja nicht. Also ich meine, die kommen ja nicht später jetzt rein, nur deswegen, weil der andere Frame, der hat sie dann ja eh. Also es wird ja nichts schlechter. Es wird ja potenziell nur besser, solange die AI einen guten Job macht.
Aber während Reflex ja nicht. Reflex hat einfach dafür gesorgt, dass Frames zum oder Inputsignale früher oder nicht so, dass Inputsignale nicht so lange aufs Rendern hat warten aber keinen müssen, Einfluss weil man einfach immer das Neueste nimmt. Genau, hat aber in das Rendern nicht eingegriffen und Reflex 2 mit Frame Warp ist jetzt letztendlich wie DLSS ein die Bildqualität potenziell beeinflussendes AI-Tool. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt.
Auch vor allem, drauf. Also es hört sich so an, als wäre das auch ein Stück weit nicht deterministisch dann. Ne? Also es wird immer schwieriger, da irgendwie vergleichbare Szenarien für Tests auch zu schaffen. Also mit sowas dann.
Genau, und es ist, also das ist dieses, Jensen hat ja, der Nvidia-CEO hat ja schon vor Jahren proklamiert, dass wir irgendwann, was hast du gesagt, nur noch jeden 16., jeden 8., weiß der Geier was, Pixel, ja, schmeiß MFG an, was dann setzt das Framework voraus? Ich glaube, MFG läuft dann immer nur mit Reflex 2. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Das ist das Ding, worauf ich eben hinaus wollte, als ich schon über MFG herziehen wollte. Reflex 2 wird zum Start in zwei Spielen auf RTX 50 verfügbar sein. Das sind Valorant und The Finals. Also zwei Ego-Shooter. Es soll dann später im Jahr auch auf älteren RTX-Grafikkarten kommen.
Ja, auf allen.
Auf allen.
Also auch wieder zurück bis Turing RTX 2000.
Aber dann ist auch wieder die Frage, auf welchen Spielen. Wenn der Einstand schon nur auf zwei Spielen passiert und dann später im Jahr alle anderen RTX-Grafikkarten kommen sollen. Es ist definitiv nicht so, dass es flächendeckend auf allen Frame-Generation-Titeln da ist.
Ja, da hast du recht. Ja, das hatte ich gerade vergessen.
Und es sieht für mich auch so aus, als wäre das ein Feature, das sehr abhängig von der Kameraperspektive ist. In einem Ego-Shooter ist es, denke ich, noch vergleichsweise einfach, das zu machen. Third Person wird schon schwieriger. Und wenn du dann aber anfängst, das bei Spielen zu machen, wo du zum Beispiel, also stell dir ein isometrisches Spiel vor und du scrollst die Kamera umher, das geht ja nicht. Also woher, da hast du ja permanent Sachen, die die KI nicht unbedingt wissen kann. Also es wird...
Ja, du musst einfach immer noch einen Rahmen drum rendern.
Also es ist ja extrapoliert, es ist ja nicht interpoliert. Also Frame Generation ist ja interpoliert. Ja. Aber in dem Fall kannst du es ja nicht interpolieren, weil das würde das Thema Latenz ja ad absurdum führen. Es muss ja extrapoliert werden. Und da sind die Grenzen dann doch schon... Also klar, man kann da einfach mit generativen KI irgendwas hinzudichten, aber dann halt das ist, glaube ich, ein interessantes Feature, aber ein Feature, das kein Allheilmittel für alle Szenarien ist. Weswegen wir es ja auch nur in zwei Spielen erstmal sehen. Das heißt, es wird nicht so sein, dass jetzt halt drei Fake Frames statt ein Fake Frame automatisch wieder mit einer Latenzreduktion einhergehen, sondern Digital Foundry hat ja sogar gemessen, man verliert nochmal ein bisschen Latenz. Es dauert alles nochmal ein paar Millisekunden länger. Und dann hat man ja den Disconnect noch stärker, weil man ja jetzt von einem FG1 ausgehend, das ja immer mit Reflex kompensiert werden muss, weswegen die Latenz zumindest nicht schlechter wird bei mehr FPS, hat man jetzt die Situation, die Latenz wird schlechter bei mehr FPS. Das heißt, dieses verschobene Verhältnis von Frame-Time zu Latenz wird noch schlimmer. Weil es ja eigentlich so sein sollte, je geringer die Frame-Times ist, desto geringer wird auch meine Latenz, weil wenn es weniger lange dauert, einen Frame zu rendern, dann ist er auch schneller da. Und das ist ja das, was Wolfgang gerne auch kritisiert in diesen Szenarien bei FG. es kann halt Hit oder Miss sein, je nach Umsetzung. Kann es sich einfach überhaupt nicht richtig anfühlen, auch wenn es gut aussieht, also flüssig aussieht, aber es fühlt sich halt nicht flüssig an. Und das merke ich jetzt zum Beispiel gerade wieder bei Indiana Jones und der große Kreis, was ich immer noch spiele jetzt wieder nach dem Urlaub. Wenn ich Frame Generation da einschalte, kriege ich Kopfschmerzen. Weil es einfach, also es fühlt sich nicht gut an. Und es gibt Menschen, die sind da empfindlich. Ich bin leider anscheinend ein solcher Mensch. Es gibt Menschen, die sind da unempfindlicher. Für die funktioniert das besser. Ich hatte auch schon Spiele, da habe ich Frame Generation gerne genutzt. Da ging es. Aber es ist halt immer noch kein, also genauso wie Reflex 2, kein Allheilmittel. Und deswegen stehe ich da auch bei MFG dem Ganzen erstmal sehr skeptisch und kritisch gegenüber.
So. Ist ja eigentlich auch schon Fazit jetzt unter GeForce RTX 5000 Laptop. Also Laptop? Wir haben nochmal, glaube ich, ganz... nicht Laptop, ach, Desktop. Laptop mache ich jetzt gleich noch. Ja. Wie erwartet die Hardware? Oben raus gibt es Zuschlag, unten raus eher nicht. Beim Speicher erst recht nicht. Oben raus geht das aber auch nicht, ohne zumindest auf dem Papier eine satt gestiegene Leistungsaufnahme. Und einen satt gestiegenen Preis. Und unten raus sind die Preise nicht gestiegen. Ja, das sind sie nicht. Und ich bin wirklich gespannt. Letztendlich hängt es dann wahrscheinlich auch extrem darauf ab, ob man dann Spiele spielt und das auch alles so funktioniert, wo diese Zusatzfeatures funktionieren.
Ja, definitiv.
Wenn nicht, könnte es eine knappe Kiste werden, teilweise. Das werden wir hoffentlich uns bis zum 30. Januar, wenn die ersten beiden Karten rauskommen,
angesehen haben. Da gibt es halt auch sehr viel zu testen und wieder sehr interessante Szenarien.
Ja, es ist, komm. Darüber sprechen wir dieses Mal nicht, darüber sprechen wir, wenn wir sie getestet haben.
Ich will aber jetzt, bevor du zum Laptop kommst, zur 5090, und jetzt habe ich mir da überlegt, das ist ja jetzt eine Gaming-Grafikkarte, die verbraucht fast 600 Watt, die kostet fast 2.500 Euro. Kann man die überhaupt noch, also ich weiß, ich mache da jetzt ein Fass auf, aber kann man die überhaupt noch einfach als normale Gaming-Hardware handhaben? Also ist es jetzt nicht schon ein Stück absurd, wenn wir das Ding einfach testen und sagen, ja, es läuft, hat so und so einen Anstieg gegenüber der vorherigen Generation, kann man, also es ist doch, das sind doch Sphären.
Ja, es ist Wahnsinn.
Das ist also definitiv. Das sind doch Preise
aber und
Leistungsaufnahmen,
aber
die so...
Was glaubst du, was... Notebooks,
das sind Preise und Leistungsaufnahmen, die sind einfach so fernab der Lebensrealität der allermeisten Spieler sind. Das ist eine Brechstange, die nicht mehr zeitgemäß ist. Ich meine, Nvidia schießt auf der einen Seite gegen Brute Force Rendering, indem sie sagen, DLSS hilft uns hier nicht mehr eben ineffizient die Frames alle berechnen zu müssen, wo ich hinter ihnen stehe, wo ich sage, das hatten wir eben schon, es geht auch nicht mehr anders. Ja. Aber auf der anderen Seite gehen sie hier an die Kotzgrenze der Belichtungsmaske, an die Kotzgrenze des 12VHPWR-Steckers und hauen so ein ans Ende gepeitschtes Monstrum raus, das wahrscheinlich auch bei FPS pro Euro oder FPS pro Watt fast eine Nullrunde bringen wird. Also aus welcher Konstellation heraus soll man sowas dann redaktionell normal einfach handhaben können, als wäre es halt ja eine Gaming-Grafikkarte, die in der Tradition
von halt der 87 Ti steht, ne?
Oder sowas.
Ja. Also darüber machen wir uns mal die nächsten Wochen Gedanken.
Weil
ja, es ist komplett over the top, natürlich.
Für den Preis, ich höre nicht auf, für den Preis von dieser Grafikkarte kannst du dir einen UHD-OLED-Bildschirm kaufen, 27 Zoll, 240 Hertz, wir kommen gleich dazu, und einen 9800X3D, und du hast noch Geld übrig. Ich würde behaupten, ein UHD-OLED-Bildschirm, wer das noch nicht hat, oder eine 9800X3D, wer das noch nicht hat, das bringt einen größeren Benefit als 30% mehr FPS bei 150 Watt mehr Leistungsaufnahme.
Oh, jetzt machst du aber noch ein Fass auf, wann überhaupt ein 9800X3D.
Also das ist ja das nächste Ding. Wenn ich eh auf UHD spielt und schon high, also wenn ich schon over the top ausgestattet ist mit AM5, 9800X3D, 64 GB RAM oder was auch immer und einem UHD-OLED-Bildschirm. Für den ist es ja komplett wasted money, eine 5090 zu kaufen. Also wo soll das denn? Also der Return of Investment ist da ja so unfassbar schlecht, kommend von der aktuellen GeForce RTX
4060. Ich sag dir ein Wort, GB. Hobby. Ja? Oder du machst privat AI.
Ja,
so. Ich will jetzt trotzdem über die Notebooks, also ja, ich sehe ja deinen Punkt. 2.500 oder 2.329 Euro ist ein unfassbar viel Geld. Ja, und mal gucken, für was jetzt die 4090 demnächst noch auf dem Gebrauchtmarkt weggeht. So. Also ja, vielleicht rettet, also das kann ja auch eine Entscheidung von Nvidia sein. Restwerte haben ja Hersteller teilweise auch einen Blick zu sagen, ja, wir können die 5080 halt nicht drüber legen, ne? Weil dann holen wir uns die Enthusiasten der Enthusiasten hier mit Fackeln vors Haus. Also kommen wir jetzt endlich noch zu Laptop-GPUs, Fabian. Denn ja, auch krass, also nicht nur, dass Nvidia eine riesen Messe genutzt hat, um eine ganz neue Grafikkartengeneration Desktop vorzustellen, was wir auch so länger nicht gehabt haben, sondern sie haben ja auch parallel zu den Desktop-Grafikkarten noch die Notebook-Grafikkarten angekündigt. Und auch da eine 5090, 5080, 5070 Ti und 5070. Die aber allerdings erst ab März in den Handel kommen. Also das müssen wir uns jetzt nicht auch noch im Januar angucken. Das dauert noch alles ein bisschen. Und da kommen dann auch erstmal nur die beiden großen. Die 70er kommen, ich glaube, April, hat Nvidia gesagt.
Aber das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt auf dem Desktop. Ne? 30. Januar kommen 5080.
Habe ich schon 50, erzählt. 90, du hast mir noch nicht zugehört.
Und die anderen beiden auch nicht erst im Februar. Und da wissen wir ja auch nicht, wann die im Februar kommen. Es könnte ja auch der 28. sein.
Ja. Laptop. Und damit das gleiche Spiel wie die letzten Jahre. Die heißen zwar so wie im Desktop, aber basieren immer auf der kleineren, nächstkleineren Plattform im Desktop. Das heißt, die 5090 ist eine 5080, die 5080 ist eine 5070 Ti, die 5070 Ti ist eine 5070 und die 5070 im Notebook ist das, was wahrscheinlich eine 5060 werden könnte. Die hat nämlich, hat Nvidia zwar nicht publiziert, aber schon einen Chip, den GB206, sind ja die Gerüchte, den es im Desktop jetzt noch gar nicht gibt. Und da sollen ja kleinere Karten, waren da jetzt zuletzt Gerücht, erst irgendwie ab April, Mai, vielleicht sogar erst Computex im Juni.
Böse Zungen würden ja ohnehin sagen, dass die 5070 Ti eigentlich eine 5060 Ti ist.
Ja.
Und die 5080 eine 5070.
Und bei den Laptops hatten wir jetzt ja auch schon wieder Diskussion, warum ist das eigentlich so? Wir hatten ja damals bei der 900er-Generation die gleichen GPUs in Desktop und Notebook, haben wir schon oft drüber gesprochen, auch vor 2 Jahren ausgiebig. Da hat Nvidia gesagt, dann benennen wir die auch gleich. Dann in der nächsten Generation haben sie sich nur um x% getrennt, hat Nvidia gesagt, ja, das ist ja immer noch okay. Inzwischen ist eine, oder letzte Generation war schon eine 4090 Desktop nicht zu vergleichen mit einer 4090 Laptop, die ja eine 4080 mit geringerer TDP war. So ist es in dieser Generation genauso. Aber was hat Nvidia diese Generation gemacht? Und jetzt sind wir nochmal beim Speicher der Desktop-Grafikkarten. Sie haben den 4080-Chip genommen mit 5080-Chip, den GB203 mit 256-Bit-Interface, wo ja nur 8 32-Bit-Speicherbausteine ohne Clamshell dran passen. Mhm. Und das haben sie im Desktop mit 2 GB-Chips gemacht auf 16 GB und sie haben exklusiv als einzige Variante einer Desktop-Laptop Blackwell-Grafikkarte dieser 5090-Laptop GDDR7-3-GB-Chips gegeben. Deswegen diese Grafikkarte mit 24 GB Speicher daherkommt. Und jetzt sagen natürlich alle zu Recht, würde ich meinen, warum hat die 5080 Desktop nicht auch 24 GB.
Dass man letztes Jahr die super verkaufen kann.
So.
Also wir hatten doch, das war, habe ich gesehen, es gab von MSI gab es irgendein PR-Bild, wo man einen Karton von der 5080 Desktop gesehen hat, wo 24 GB GDDR7 drauf
war. Ja, da weiß ich aber auch nicht, vielleicht hat sich da auch nur einer vertippt. Ich glaube nicht, dass Nvidia das noch bevor 3 Wochen, dass man die Gerüchte,
glaube ich,
sorry,
auch nicht.
Also seit aber Monaten
es stinkt schon wieder ein bisschen irgendwo, ne?
Ja, und auch im Notebook sind die Zuwächse an Shadern jetzt keine riesigen. Und was im Notebook auch nicht gewachsen ist, ist die Verlustleistung, weil da bleiben sie und da gibt es ja auch gute Gründe für, in dem, was wir bisher kennen, bei maximal 125 Watt TDP plus 25 Watt, die ja optional dann noch über dieses Dynamic Boost 2.0 von dem Budget, was eigentlich die CPU haben könnte, vom Gesamtenergieverbrauch des Systems, da kommen. Ja, mehr wollte ich zu den Laptop-GPUs nicht sagen, werden wir uns auch angucken, wenn dann Richtung März da was verfügbar werden wird. Ja, wird auch nicht günstig und da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, da wird noch mehr das neue Feature-Set eine Rolle spielen, denn wir gehen eben mit der TDP nicht hoch und wir haben nicht diesen gigantischen Sprung bei der 90er, ist ja nicht gigantisch. Wir haben nicht den größeren Sprung der 90er aus dem Desktop, den haben wir im Notebook halt nicht, weil wir den Chip gar nicht benutzen. So, Radeon, Fabian, erzähl uns doch jetzt mal wirklich was, das war ja wir hatten ja Sachen von AMD unter NDA. Da gab es ja was.
Und bei Nvidia nicht, bei Nvidia nie. Ne?
Genau, also, weil du darfst uns gleich erzählen, was auf der Messe passiert ist. Ich erzähle dir kurz, was ich vorab hatte. Und da gab es drei Folien zu Radeon RX 9000. Die ja nicht als 8000 kommt, sondern als 9000. AMD sagt, weil wir das synchronisieren mit Ryzen 9000. Wir sind dann mal wieder endlich auf einem Level. Und sie kommt auch nicht mehr als 700er Serie, sondern als 70er, wo AMD auch sagt, wir wollen uns direkt damit Nvidia vergleichen. Wir wollen halt die Klasse nicht mehr an der zweiten Stelle, sondern an der dritten Stelle kundtun. Aber sie kommt eben auch nicht als 8800 oder jetzt als 9080er, sondern nur als 9070er. Und dann hatten sie so ein Schaubild, wo sie das so erklärt haben mit den Namen. Und da hat, also sie haben Custom Designs gezeigt, sie haben vier Sachen zu RDNA4 gesagt, nämlich irgendwie ist alles neu. Auch neue Raytracing-Funktionalitäten oder optimiertes Raytracing, optimierte Shader, optimierter Fertigungsprozess und optimierte KI-Einheiten, die auch dazu führen, dass die exklusiv FSR 4 bekommen, was ja dann endlich KI Super Resolution und möglicherweise auch Frame Generation von AMD ist. Und das war die eine Folie, die andere waren Partner-Designs, die kommen sollen, und die dritte war eben dieses Namensschema, wo man ein bisschen abschätzen konnte, wo landet denn die Grafikkarte. Und dann könnte man sagen, okay, ja, anscheinend wollen sie doch mit der 9070 XT die 7900 XT knacken und mit der 9070 eher so auf 7800 XT-Niveau liegen. Aber das so. Keine Termine, keine Preise, keine Eckdaten.
Keine Benchmarks.
Also nicht, wie viel V-Raum die haben, keine Benchmarks, nichts. Ja. So, dass man, in diesem Fall ich und Volker, dann da saßen und gesagt haben, so, okay, da muss doch noch was kommen. Da müssen sie sich doch, das wollen sie nicht vorher geleakt haben. Und es war ja dann, dieses Pressdeck war ja wieder einen Tag vorher dann alles online. Das halten sie sich für die Pressekonferenz auf. Wir müssen die gucken. Auch wenn wir alles vorab hatten, da die dicken Dinger kommen noch. So, Fabian, wir reden ja nur über Radeon. Was kam denn zu Radeon?
Ich habe die Pressekonferenz tatsächlich nicht geschaut, aber ich habe es gelesen, dass man sich wohl ins Krankenhaus geschickt hätte, wenn man ein Trinkspiel mit dem Wort AI veranstaltet hätte.
Ja gut, das galt ja für alle.
Jeder will AI-generierten Content generieren, aber niemand will AI-generierten Content sehen, aber egal. Aber Radeon-Content gab es wenig auf dieser Vorstellung.
Also ja, dann muss doch ich nochmal was dazu erzählen, weil ich hab's ja geguckt, weil ich das ja alles live noch einarbeiten wollte, Preise, Eckdaten, Termine. AMD selber hat nur gesagt, sie werden mehr über die RDNR4-Generation im ersten Quartal sprechen, und das haben sie gefühlt auch nur gemacht, weil der Gast von Activision darüber gesprochen hat, dass es ja later im Jahr in Black Ops 6 FSR 4 geben wird, was auf RDNA 4 läuft. Und das war's. Und im Nachgang bei einer kleinen Runde, auf der auch Wolfgang gewesen wäre, der jetzt ja in Berlin hockt, hat in AMD dann auf Rückfrage bekannt gegeben, nee, das hat jetzt nichts mit GeForce RTX zu tun oder mit irgendwelchen Problemen, sondern sie waren sich einfach, sie hatten ja nur 45 Minuten Zeit im Rahmen dieser Pressekonferenz, das wird auch vorgegeben wohl, und haben sie halt zumindest behauptet, und da wollten sie nicht 5 Minuten über eine ganz neue Grafikarchitektur sprechen, über die man viel mehr sprechen müsste. So, das absolut. Und sie haben halt noch nicht mal die Folien gezeigt, die wir vorab hatten. Also, dass wir letztendlich mehr Informationen hatten als alle, die live dabei waren. Und parallel haben alle Boardpartner, oder haben die Boardpartner, oder die Partner haben ihre Grafikkarten Custom Designs angekündigt, auch ohne Termin. Ich glaube, Asus hat geschrieben, beide haben 16 GB, stand sonst, glaube ich, noch auch nirgendwo. Und absurde Situation.
Also, wenn man da wieder vergleicht, wie Nvidia diese neue Generation gelauncht hat, lanciert hat.
Ja gut, da gab es gar nichts vorab, aber die haben dann wenigstens eine Menge erzählt.
Also was die Marketing, was die Publikumswirksamkeit angeht und wie AMD das gemacht hat, dann ist es halt wieder exemplarisch. Ne? Also es ist wirklich...
So, und jetzt ist natürlich der Tenor so, na gut, das ist halt alles kompletter Käse, ne? Also die heißt ja nur 70er und das kann ja nichts werden. Ist es jetzt so? Ja klar, das ist das, was einem jetzt erstmal durch den Kopf geht, wenn man sich anguckt, was AMD dazu gemacht hat. Kann natürlich auch eine totale Trollaktion sein. Gibt es eher selten. Es gibt halt wenig Details. Was es jetzt gab, war ein Benchmark in Black Ops 6. ganz ehrlich, das kann ich, da gibt es zwei Vergleichs. Also erstens ist es natürlich ein absolutes AMD-Spiel, das wurde irgendwie auf der Messe, hat da einen Benchmark laufen lassen, einen Screenshot gemacht, ich glaube IGN. Die selber haben gesagt, das ist 4080-Niveau. Kann ich in unseren Benchmarks nicht nah, also Radeon ist ja stark in Black Ops, also in Call of Duty.
Aber ich glaube, in dem neuen gar nicht mehr so sehr stark.
Nee, das wäre über 7900 XTX. Also kann nicht sein. Auf Twitter hatte jemand einen Screenshot gepostet mit mutmaßlich gleichen Settings. Da wäre es dann nur knapp über einer 7800 XT. Das passt beides halt null zusammen, weil die beiden Karten trennt halt wirklich einiges. Mhm. 7900 XTX. Deswegen, da müssen wir einfach abwarten. Wie gesagt, es gibt keinen Termin. XFX hat gestern auf irgendeinem asiatischen X-Twitter, X-Insta, sonst was Account gepostet, irgendwie see you on January 24th. Da weiß ich nicht, ist aber jetzt auch wieder eine andere Zeitzone. Ja, was man jetzt gesehen hat, auch noch eine schöne Runde oder eine kleine Runde, wo AMD noch was gezeigt hat, hätte Wolfgang auch Fotos machen können, und selber darüber berichten, wenn er denn in Las Vegas wäre. Alle Chips, die AMD vorgestellt hat, und da sieht Navi 48, der aber auch nie so benannt wurde, groß aus.
Ja, also man hat wohl nachgemessen, irgendwer hat den Vergleich angestellt, weil direkt daneben halt so ein ARM5-Package, also so ein Ryzen 9000-Package rumgelegen hat. Und da hat jemand halt gesagt, okay, wir wissen, wie groß der Heatsplitter ist, wie groß das Package ist, dann ziehe ich das mal rüber auf dem Bild und hat wohl ermittelt, dass es so ungefähr 390 Quadratmillimeter sein müssten für Navi 48. Und das wäre leicht größer als AD 103, das sind so 370 Quadratmillimeter, mhm. Das ist der Chip der 4080 Super, 4070 Ti Super. Also man wäre wohl sogar größer als dieser Chip. Was aber natürlich nicht heißen muss, dass man stärker ist als dieser Chip.
Ja.
Also ich meine, in der Vergangenheit war es doch häufig so, dass AMDs Chips ein bisschen größer waren. Also bei Intel ist es ja ganz schlimm. Die sind ja riesig und kriegen halt einfach nicht so viel Leistung aus dieser Chipfläche. AMD also selber hat das Ding doch, sie haben doch so ein Schaubild gemacht, wo sie Nvidia und Adena 3 Grafikkarten gezeigt haben und dann halt die neuen,
ja, so daneben. Ja, wo es um den Namen ging. Ne?
Da kommt, glaube ich, die 79 XT so ungefähr auf eine 7900 XT, oder nicht?
Also ja, genau. Ja. Du hast mir schon wieder nicht zugehört. Was ist denn heute los mit dir,
Fabian? Nee, ich war gerade nochmal die Nachfrage. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Leaks, die zuletzt gesagt haben, die 900 GRE und die 7800 XT wird ersetzt. Dann haben wir hier einmal 700 XT, die ersetzt werden soll. Dann haben wir einmal die 7900 XT. Oh Gott, diese Namen.
IGN, und dabei sprechen wir doch erst nächste Woche über die Prozessoren.
Es ist irgendwie alles. Also ich weiß nicht, wie AMD es wieder geschafft hat, dass man nach der Vorstellung, in Anführungszeichen, alle mehr confused sind als vor der Vorstellung.
Ja, zumal sie ja offensichtlich geplant hatten, gehe ich einfach mal von aus, im Rahmen der Pressekonferenz irgendwas zu erzählen, sonst hätten sie das Pressdeck nicht so rumgeschickt. Oder es war von vornherein alles so geplant, wie es dann gelaufen ist, und da kommt noch die ganz dicke Überraschung am Ende. Ja. Aber ja, und auch zu FSR 4, da hatte ja letztes Jahr schon der CTO gesagt, wir gehen all in AI, wir haben jetzt jahrelang quasi im Hintergrund daran gearbeitet, da kommt ja auch AI-Upscaling. Ja, das kommt, das ist jetzt angekündigt, das wird auch exklusiv nur auf RDNA 4 Grafikkarten laufen, da stand auf der Folie irgendwie exklusiv für 9070, das hat aber, waren wir auch schon von ausgegangen, das war halt nur, weil das die sind, die sie, wenn auch nicht auf der Pressekonferenz, aber auf diesem Pressdeck schon angekündigt haben oder genannt haben, das wird für alle RDNA 4 Grafikkarten dann kommen. Later this year hat aber auch nur der Activision-Typ gesagt, und großes Fragezeichen. Und
ja, also, ich meine, later this year, neue FSR-Version, das hatten wir bei FSR 3 ja. Da war das ja eine halbe Katastrophe und hat sich irgendwie ein ganzes Jahr fast gezogen dann.
Ja.
Ich hoffe,
lass uns mal lieber noch über OLEDs sprechen.
Ich hoffe mal, es wird diesmal mit FSR 4 nicht wieder so lange dauern, denn wenn DLSS 4 Super Resolution halt, und davon gehe ich aus, nochmal ordentlich was drauflegt, dann hängt AMD damit dann de facto zwei Generationen hinterher. Sie können sich das eigentlich nicht mehr erlauben. Deswegen ist es auch richtig zu sagen, wir schneiden jetzt alte Zöpfe ab und machen das KI-Upsampling, denn einfach nur zu sagen, also aus Gründen der Abwärtskompatibilität nicht konkurrenzfähig zu sein, können sie sich echt nicht mehr erlauben. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass diese Generation prinzipiell gut sein kann, denn Mittelklasse-Grafikkarten mit mehr, mit besserem Upsampling und besserem Raytracing war eigentlich genau das, was AMD gebraucht hat. Aber AMD verkauft das gerade so schlecht, wie es irgendwie geht, glaube ich. Und vielleicht stapeln sie tief, kommt dann so der 9800 XT X3D-Moment und das Ding ist ein bisschen stärker, als man vielleicht gedacht hat. Aber ja, wir wissen gar nichts. Das Abwarten. Ich hoffe einfach, dass es gut wird.
Mehr bleibt allen an der Industrie Beteiligten aktuell nicht zu sagen zu dem Thema. Ja. OLEDs. Wir greifen uns heute noch eine Sache raus von der CES. OLEDs, OLEDs, OLEDs.
Ganz viele.
Aber nur in 27 Zoll, Fabian.
Ja, was heißt denn nur? Also es gab auch neue 32, 42, 45 Zoll Modelle oder was? Aber die große Neuheit ist, dass es diesmal dann endlich auch OLED-Bildschirme, also Gaming-OLED-Panels gibt, die so wie die vor einem oder vor zwei Jahren vorgestellten 32-Zoll-Modelle mit UHD und 240 Hertz jetzt auf 27 Zoll, beziehungsweise sind 26,5 Zoll in absolut allen Fällen, weil es immer, weil es wurden irgendwie, jeder Hersteller hat halt sein Ding vorgestellt, seinen Bildschirm, aber die setzen alle auf das gleiche QD OLED Panel der vierten Generation von Samsung und das ist wohl 26,5 Zoll groß, deswegen die Pixeldichte auch 166 und nicht 163 Pixel pro Inch ist, wie das bei UHD 27 der Fall wäre. Aber ja, die wurden endlich vorgestellt und sie kommen in mannigfaltiger Ausführung. Ich glaube, es ist noch zu keinem Modell bekannt, wie teuer es wird. Mhm. Aber das ist im Endeffekt in vielerlei Hinsicht das, worauf ich irgendwie seit gefühlt 10 Jahren gewartet habe.
Wobei es jetzt ja, und deswegen wolltest du das hier nochmal auf die Bühne holen, als kleinen Absacker sozusagen.
Nö, aber
die Kaufempfehlung hast du ja vorhin schon abgegeben.
Ich freue mich einfach, dass es jetzt endlich soweit. Also ich meine, wir haben da ja jedes Jahr inzwischen Entwicklungen, was OLED angeht. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil das halt QD-OLED ist und da hört man ja manchmal so Dinge, es gibt ja dieses Problem mit dem Fringing bei den Texten und dann halt, dass das Schwarz nicht perfekt schwarz ist, wenn du da irgendwie Umgebungsbeleuchtung hast und dann ist es halt ein bisschen kleiner als ein richtiges 27-Panel. Also es ist noch nicht so, dass man sagt, dass das scheint perfekt zu sein. Es bleibt sowieso abzuwarten, wie das in Tests aussieht, aber es tut sich was. Und mit dem gleichen Panel, mit der gleichen vierten Generation gab es, glaube ich, noch 32 Zoller und, was auch sehr interessant ist, das hatten wir, glaube ich, als erste CES-News noch im Dezember schon, ein LG-Monitor 5K, 2K OLED mit 45 Zoll, den man biegen kann. Mhm. Erinnerst du dich noch, wie wir auf der Gamescom diesen Corsair Flex da zu zweit gebogen haben?
Ja. Das hier. Auf der IFA hatte damals schon, zwei Wochen später hatte LG schon einen, ich glaube, der war aber ziemlich klein, einen, der das mit Motor gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob der jemals wirklich auf den Markt gekommen ist.
Das ist ja immer die Sache, weil so,
weil auf so jeden Fall OLED-Dinger, ne? OLED und die Bildqualität, das war ja auch eine schöne Diskussion in unserem, auf diesen Rechnern spielen wir Privatartikel für die Feiertage. Mhm. Da hatte ja Wolfgang nochmal davon berichtet, womit er mich doch in einem Oktober-Podcast überrascht hat, dass er gerade vor einem ganz neuen OLED sitzt und hatte da ja auch nochmal von berichtet, dass das für ihn ja wieder ja das bessere Upgrade gewesen ist, als irgendwas anderes zu machen. Und ich habe davon berichtet, dass ich hier an so einem alten UHD 60 Hertz VA-Panel sitze, weil es halt tut und auch ein Bild darstellt. Aber wann immer ich jetzt gerade auch im Büro, wo Wolfgang auch einen der neuen OLEDs stehen hat, oder seit Jahren auf irgendwelchen Notebooks oder an irgendwelchen Notebooks mit einem aktuellen OLED sitze, mit teilweise absurden HDR-Werten, Kontrasten und so weiter und so fort, dass ich dann immer denke, so, das wäre ja auch wirklich, das wäre tausendmal wichtiger, da mal ein Upgrade zu machen, als irgendwas anderes zu tun. Und das geht vielen so. Man muss am Ende leider Gottes eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen,
ja,
um das zu tun. Aber du hattest ja vorhin schon gegengerechnet, wie man sich das ja gut
Also ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist für jeden, der nicht schon einen hat, das bessere Upgrade als den 5080 oder 5090. So ein neuer OLED-Bildschirm für auf den Schreibtisch. Ja.
Fabian, mit dieser Note enden wir jetzt einfach hier, diesen Podcast in dieser Woche. den für dich ersten, für mich auch ersten, aber für alle Zuhörer schon zweiten Podcast im neuen Jahr. Nächste Woche, 100. Folge.
Ja, was machen wir geplant, denn da eigentlich?
AI-Trinkspiele. Nein, natürlich nicht. Ich denke, wir greifen uns noch das ein oder andere Schmankerl.
Der erste AI-generierte Podcast.
Heraus. Und ja, vielleicht gibt es ja auch schon weitere Informationen von AMD zu Adena 4 oder es gibt schon Tests zu GeForce RTX 5000 oder lass uns überraschen. Bleib auf jeden Fall gesund, bleibt ihr auch gesund. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.